Herzlich willkommen am Spieltisch. Ihr hört Brettgespräche, den Brettspiel-Podcast für alles, was auf den Tisch kommt. Hier sind eure Startspieler Phil und Basti. Jetzt kommt's wieder. Hallo, hallo, hallo.
Oh nein.
Der musste jetzt sein.
Hallo, hallo, hallo. Die haben übrigens auch noch, ne? Die haben übrigens auch noch so ein Running Gag gehabt, dass sie immer die Endungen, ne? Also die Schlussworte dann immer von der Community von denen machen konnten, wie so tschö mit Ö oder ciao, ciao, wow, wow, irgend sowas.
Ne? Also, ciao, ciao, wow, wow. Ja, das ist auch nicht schlecht.
Keine Sorge, wir implementieren sowas nicht.
Nein, nie. Nächste Woche dann schon. Nein, Quatsch. Ja, dann erstmal jetzt aus der Erholphase, jetzt sind wir ja schon 101.
Genau. Ja, der Rücken tut immer noch weh. Ja. Und ich habe ein erstes graues Haar auf meinen Brettspielen gefunden.
Von wem war das denn?
I don't know.
Auf dem Mikro wäre ja schlimmer gewesen.
Ja, genau.
Nee, ja, deswegen haben wir uns jetzt mal gedacht, wir machen noch mal eine Gespielt-Folge, weil wir haben ja auch noch einiges weggezockt. Aber vorher haue ich auch noch mal eine News raus, weil, oder was heißt News? Das ist ja keine News an sich. Ich war ja am Wochenende auf einem Brettspielwochenende. Aber eigentlich nur ein Brettspieltag. Es war ein Brettspielwochenende, aber ich hatte nur Zeit für einen Tag, deswegen.
Ein Brettspielfreitagnachmittag?
Genau.
Oder?
Von 13 bis 1 Uhr morgens. Also ich war schon lange da.
Na, krass, ja.
Ja, aber ich habe ja auch da Speakeasy gespielt, ne? Das La Sierra-Ding. Und
aber da ist immer die Frage, does it play easy?
Das war nicht play easy. Das war
das
sehr.
Dachte ich mir. Ja,
das war eher heavy. Aber ja, dementsprechend, ja, das war gesponsert oder was heißt gesponsert oder veranstaltet vom Spieletreff aus Bad Münstereifel. Grüße gehen raus und vielen Dank für die Einladung an den Martin, der hat uns in unserer Community ja das gepostet, ne, dass der Spieltreff bei uns stattfindet. Und dadurch habe ich das gesehen, dass die das bei uns hier ganz in der Nähe machen. Und dann dachte ich, ja, kann ich auch so mal vorbeikommen? Ja, und ich dürfte. Ja, war ganz cool. Ist in so einem alten Kloster und in Steinfeld heißt das hier, das Dorf. Und das ist zum Hotel umgebaut, das Kloster, aber es sieht ganz cool aus. Alles noch so schön, diese Gemäuer. Wenn er so ein bisschen der Harry Potter-Style, wenn er so lang gehst und dann diese offenen Bögen da sind, so wie so ein Kloster halt ist, ne, mit dem Klostergarten und so. Sah schon ganz nett aus.
Interessanter finde ich ja quasi so einen Hut, den man dann immer den ganzen Spielenden auf den Kopf setzt und dann sagst, und du gehst an den Tisch und spielst Speak Easy.
Ja, genau. Ja, das hat er. Das
zum Flip-7-Tisch.
Die haben sowas Ähnliches gemacht. Er hatte für alle Namensschildchen gebastelt und das fand ich cool, weil er hat dann bei den Namensschildchen, die mussten sie alle auf den Tisch legen, dann wurden die gemischt und dann hat er vier Leute immer gezogen, immer vier Namensschildchen und die mussten dann erstmal miteinander so ein leichtes Spiel spielen, damit man sich besser kennenlernt. Fand ich ganz cool, damit sich nicht so Gruppen, weil das jetzt schon das dritte Mal war. Ja, genau. Speed-Dating. Speedboard-Game.
Ja. Ich sehe, man kann da so ein Konzept entwickeln. Ich sehe schon.
Und er hat uns auch erwähnt, das fand ich sehr nett und vielen Dank, weil er hat die Candy Bar mit den Worten eröffnet, süß oder salzig, wie ein berühmter Podcast so gesagt hat. Fand ich ganz nett.
Für beides ist gesorgt.
Ja, genau.
Wahrscheinlich,
das,
ja, alles.
Das fand ich sehr cool.
Liebe geht raus.
Genau, vielen Dank nochmal für die Einladung. Auf jeden Fall ein cooles Ding. Findet wohl jedes Jahr statt, soweit ich das mitbekommen habe. Also könnt ihr ja nächstes Jahr mal ins Auge fassen. Scheint immer so im Februar, März zu sein. Gut, das war jetzt so meine News nebenbei. Und jetzt starten wir doch schön in die Gespielt-Folge.
Genau, wir haben nämlich wieder 6 Neuheiten dabei, also ja, relativ frisch auch alles, ne? Also
ja, eigentlich schon.
Das eine habe ich schon durchgesuchtet tatsächlich und davon darüber möchte ich jetzt sprechen, wenn ich darf. Und zwar.
Das hat sich wieder vorgedrängelt. Nein, das heißt richtig. Der musste jetzt sein.
Schön raus. Auf die Seite. Ja, danke. Ich möchte ja klären, ob Cozy Stickerville wirklich so cozy ist, wie man so denkt. Und Spoiler Alert, ja.
Ich kann sogar auch was dazu sagen, aber hau du erst mal raus.
Ich habe es nämlich durchgesuchtet mit meiner Tochter und es ist wirklich ein cooles Ding. Also ja, erkläre ich nochmal kurz, worum es da geht. Du hast ein kleines Tableau, du hast ein Heft mit ganz vielen Stickern und du hast einen Haufen Karten. Du hast Karten, Ereigniskarten, da gibt es immer ein Set oder verschiedene Sets, also 10 Jahre spielst du, also 10 Spielrunden. Und am Anfang der Runde deckst du eine Karte auf und dann steht da halt ein Text drauf, den liest du vor und da gibt es dann entweder was zu entscheiden oder da ist eine Aktion drauf. Und was du letztendlich tust, du hast an einem Tag, ist immer so, du deckst diese Karte auf, entweder handelst du es ab oder du hast da drauf weitere Möglichkeiten, die du im Laufe des Tages machen kannst und dann führst du genau eine Aktion aus. Aktionen sind dann, ja, wie gesagt, auf den Karten oder auf Sticker drauf. Und ja, da holst du dir das entsprechende Heft, schaust nach, was da steht, liest es auch entsprechend vor. Auch da wirst du dich noch entscheiden müssen oder linksrum, rechtsrum. Dann willst du, also das ist jetzt rein fiktiv, ne, aber so in der Art, möchtest du den, du findest ein Blatt Papier, möchtest du das Blatt Papier aufheben, ja oder nein? Ne? Wenn ja, dann liest es, wenn nein, dann passiert nichts. Sowas. Ne? Und das passiert ständig in diesem Spiel. Und was du dann nichts anderes, was du machst, ist nachher nichts anderes als Sticker aus dem Stickerheft rauszusuchen, dann sie aufzukleben. Und das machst du dann entsprechend, weil du eine kleine Stadt aufbaust. Das ist wirklich sehr süß über diese 10 Runden oder Spielpartien. Und was auch sehr schön ist, du hast auch noch ein paar Trophäen. Du hast eine große Trophäenleiste und eine Zufriedenheitsleiste. Das sind so Herzen, die du da draufklebst. Und dann siehst du auch da im Laufe des Spiels, wie gut du das machst. Du kannst dieses Spiel nicht verlieren. Es ist ein rein kooperatives Spiel. Du kannst das von 1 bis 6 Personen spielen. Meines Erachtens ist es zu zweit am besten, wird sich aber solo genauso gut spielen. Und es ist wirklich entspannt, weil du hast in diesbezüglich keinen Druck, ja. Die Entscheidungen, die du da triffst, sind jetzt nicht so weittragend. Klar, kann mal negative oder positive Entscheidungen sein oder Auswirkungen sein. Du fühlst dich aber von diesem Spiel nicht gegängelt und du fühlst dich generell gut. Ja. Also, ja. Ich glaube, das ist so, ihr könnt losspielen. Das ist das ganze Spiel und es trägt tatsächlich. Es macht Spaß, einfach neu zu entdecken. Oh, was kommt jetzt? Oh, was darf ich jetzt nochmal entscheiden? Meine Tochter hat das total abgefeiert und definitiv etwas, was mich an der Stelle überrascht hat. Wenn ich zusammenfassen darf, ist Cozy Stickerville kein wirkliches Brettspiel, aber eine total fluffige und entspannende, also eine cozy, wie auch der Name schon sagt, Unterhaltung. Ne? Hat schöne kleine Story drin. Es macht Spaß, die Sticker da aufzukleben. Es hat eben Legacy-Elemente, also dass du sagst, okay, guck, die Entscheidung, die ich in der ersten Runde getroffen habe, die habe ich eine Auswirkung in der 4. oder 5. Partie. Das ist halt schon ganz cool an der Stelle gemacht und ich habe es, wie gesagt, mit meiner Tochter durchgesuchtet. Wirkliche 8 von 10 für mich.
Okay,
mehr ist nicht zu sagen. Ich habe eine Geschichte, die ich total krass finde, die sage ich auch noch, aber zum Spiel selbst will ich nicht mehr sagen. Ich möchte nämlich auch nicht
spoilern.
Zuhörerinnen oder Zuhörer und Zuhörer spoilern an der Stelle. Genau. Jetzt hast du eine Frage, hau raus.
Ja, ich habe mehrere Fragen, also, aber du wolltest noch was sagen.
Das kann ich zum Schluss. Okay.
Ja, also klingt ja erstmal, das ist gar keine Frage, das ist ja dann erstmal so, ich habe es auch gespielt, ne? Also aber nur den Anfang. Das heißt, ich habe erst den ersten Tag, weil du spielst ja über Tage, ne? Genau. Habe den ersten Tag gespielt, deswegen habe ich jetzt ja noch nicht alles entdeckt.
Also Jahre, ne? Sind 10 Jahre.
Die Jahre, stimmt, 10 Jahre, genau. Nicht Tage, Jahre, genau. So für, also ne, ist sehr gemütlich, aber ist ein bisschen so wie ein Poesiealbum für Erwachsene so, oder so ein Stickeralbum oder Malbuch für Erwachsene.
Ja, das, aber genau das ist ja das, was ich meine. Es ist kein Brettspiel per se.
Genau.
Du hast auch dieses, was du bei einem Euro manchmal ja hast, ne, ich würde gern das machen, aber auch das etc. Und du musst dich für eins entscheiden. Dieses, wo man sich auch manchmal ärgert, das hast du hier kaum.
Gar nicht, wahrscheinlich.
Nee, Also es gibt natürlich so Dinge, hätte ich mich doch vorhin anders überlegt. Weil es gibt auch negative Trophäen, so viel sei schon mal gesagt, ja, dass man jetzt sagt, okay, ja, ich hätte gern das aber weg gehabt. Aber jetzt spoilere ich ein bisschen, aber es gibt auch Dinge, die dich das auch wieder bereinigen lassen, ne?
Ja, du kannst noch mal die Kurve kriegen, meinst du sozusagen da drin. Dann ist ja die Frage so als, ich meine, du bist ja schon, wenn du EU-Spieler bist, bist du ja Optimierer. So, ist dann nicht, wenn du jetzt mit Leuten spielst, gerade im Kooperativen ist ja wieder dieses typische Alpha-Player, ne? Weil dann könntest du ja sagen, nein, nicht dahin kleben, wir kleben das da oben links hin, weil sonst ist der Boden voll oder so, weißt du? Ist da die Gefahr groß?
Also
ich sage jetzt nicht, dass du das machst, sondern generell die Gefahr.
Also ich tendiere dazu, ganz ehrlich, ja. Aber
okay.
Wie soll ich sagen? Ich glaube, Alpha-Spieler bist du vor allem dann, wenn es um etwas geht. Du kannst im Spiel verlieren, ne? Also wie bei Pandemic, du kannst sterben, beziehungsweise da hast du verloren das ganze Spiel, und vor allem dann, wenn du auch lange Zeit investierst, dann bist du halt da irgendwie verbissener. Das hatte ich hier gar nicht. Ich hatte wirklich Spaß daran, meine Tochter spielen zu sehen. Ich habe einfach die Karten vorgelesen, ich war quasi die Erzähler und habe sie gefragt, was möchtest du denn tun? Ich habe jetzt nicht großartig damit entschieden, wo sie die Sticker da aufklebt. Sie hat natürlich ein paar Mal gefragt oder ich habe auch mal eine Empfehlung gemacht, aber das war letztendlich ihre Entscheidung. Mhm. Es gibt da auch, also ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass man da irgendwie mal was falsch beklebt hatte oder so. Mhm. Das war jetzt nicht irgendwie der Fall. Es gibt Situationen, und das kann ich vielleicht nochmal sagen, du sammelst ja Ressourcen. Du kriegst am Anfang jeden Jahres Ressourcen. Du fängst nämlich zum Beispiel an, also, ne, das Spiel ist, ein Spielplan ist leer am Anfang, und dann klebst du, ich glaube, es waren 8 Sticker auf, das sind deine Startsticker, da kriegst du Nahrung und Holz. Du hast dein Häuschen und dann hast du ein bisschen Wälder und 2-3 Beerenbüsche. Ne? So, und da kriegst du dieses Einkommen. Und dann fragt man dich halt über diese Karten, die neu reinkommen, möchtest du da ein neues Gebäude bauen, möchtest du die Leute hier, so als Beispiel, möchtest du eine Schule bauen oder so, ne? Mhm. Und dafür musst du Sachen ausgeben. Aber es sind auch andere Sachen, die du bauen kannst, ne? Und deswegen,
ja,
aber
da sind
halt
ja dann die Sachen, wo der Alpha-Spieler schon zu tragen kommen könnte, weil nach dem Motto, ich glaube, das wäre besser oder so, weißt du?
Ja, aber Diskussion gehört ja zu einem
Diskussion, zum kooperativen Spiel. Wenn du die Leute nicht da reindrängst. Nee, nicht du, ne? Wie gesagt. Deswegen. Das Spiel wäre nur anfällig.
Nicht so leer, aber wie gesagt, dadurch, dass du hier diesen Druck nicht hast und du da ganz fluffig und entspannt spielst,
ist es eigentlich egal
wahrscheinlich. Ist das eigentlich egal? Du könntest eigentlich schon fast sagen, als alter, versierter Brettspieler, der sagt, ich möchte meine harten Brett spielen, ist dieses Spiel völlig belanglos, wenn du es negativ ausdrücken möchtest. Mhm. Auf der anderen Seite, wenn du etwas wirklich total Fluffiges spielen möchtest und du sagst, hey, ich hatte einen harten Tag, ich möchte auf coole Gedanken kommen, ne? Ja. Dann ist das halt wirklich so ein Go-To-Ding, ja. Wird das großartig lang brennen und werden wir uns in 10 Jahre daran zurückerinnern? Ich weiß es nicht, ich glaube nicht. Nichtsdestotrotz, für mich eine 8/10, weil ich mich wirklich super abgeholt fühlte, und zwar einfach mit meiner Tochter. Vielleicht ist das auch nochmal ein Punkt, warum es für mich so schön ist. Ja, das war eine schöne Zeit, ne? Es waren knapp 10 Stunden Zeit mit meiner Tochter. Das war echt schön.
Ja, das ist cool. Da ist ja natürlich die Frage, also würdest du es natürlich so einer knallharten Juhu-Gruppe wahrscheinlich nicht empfehlen.
Ist ja auch die völlig falsche Audience, ne?
Du ja auch Juhu-Spieler bist, also spielst
du
auch.
Ja, also, aber ich habe mich tatsächlich da total drauf gefreut, weil es einfach mal was anderes ist, ne? Und das finde ich ganz, ganz cool.
Interessenfrage. Haptik.
Genau.
Die Haptik der Sticker, genau. Kannst du das wieder abziehen? Wenn sie einmal drauf sind?
Wenn sie einmal drauf sind, kannst du sie schon noch abziehen, aber.
Aber die Sticker sind im Arsch.
Es ist nicht dafür gedacht. Ne?
Okay,
also
das wollte ich wissen.
Also es ist nicht dafür gedacht. Du kannst das Spiel zweimal spielen, das muss man auch so sagen. Es macht beides mal Spaß. Wobei aber viele deiner Entscheidungen, die du triffst, heißt, baue das Gebäude und wirf die Karte ab. Oder baue das Gebäude und wirf die Karte ab. Mhm. Und im zweiten Turnus baust du dann halt eher die andere. Und dann hast du quasi schon...
Eigentlich weißt du dann schon, worauf es hinausgeht.
Nee, das ist schon ein anderer Strang. Dann ist eine andere Geschichte.
Es gibt fünf Enden oder so, habe ich gelesen in der Anleitung. Fünf?
Also auf jeden Fall mehrere. Aber das ist halt die... Ich will nur sagen, es ist beim zweiten Mal spielen tatsächlich so ein bisschen vorgegeben, in welche Richtung du gehst. Ah, okay. Wenn du die Schule einmal gebaut hast, kannst du die Schule nicht nochmal bauen, so wollte ich das sagen.
So, weil sie dann nicht mehr aufgestickert
werden kann. Richtig, korrekt.
Ja, also weg ist. Korrekt.
Ja. Was mich total wundert bei dem Spiel und was ich total lustig fand, ist der Designer. Und zwar ist das Corey Konietzka, den kennt man eigentlich von ganz anderen Arten von Spielen. Star Wars Rebellion zum Beispiel.
Ja, stimmt, das hast du mir schon gesagt.
Von StarCraft The Board Game, von Mansion of Madness, von Descent, Journeys in the Dark, von Twilight Imperium, The Force Edition, also von Star Wars Outer Rim, also oder jetzt jüngst auch The Mandalorian The Adventure. Also,
passt doch
das
voll.
Auf jeden Fall nicht zugetraut. Genau. Ist echt ein cooles Ding, hat auch so ein paar Push-Your-Luck-Elemente, wo du halt Würfel würfelst und wenn du zum Beispiel fischen gehst, dann kannst du Würfel würfeln und wenn du eine 1 würfelst, dann kriegst du nichts, hast du eine 6 gewürfelt, dann kriegst du statt 2 Futtermarker, 3 Futtermarker, solche Geschichten. Aber ja, schaut's euch mal an, ich find's echt cool, wenn ihr was locker, flockiges...
Und wenn ihr Sticker-Alben mögt, dann ist das super.
Ja, genau. Also für mich etwas, was man auf jeden Fall mit seinen Kids spielen kann, ab 8 Jahren ist es. Ich glaube, man kann es vielleicht auch mit ein bisschen jünger spielen, sofern man selbst vorliest, ja, als Elternteil. Aber schönes Ding. Neulich noch schnell die Eckdaten. Cozy Stickerville ist dieses Jahr rausgekommen, 2026. 1 bis 6 Spieler. Ich würde sagen, zu zweit ist am besten. 30 Minuten pro Partie, wobei es 30 bis 60 Minuten pro Jahr. Ne? Ab 8 Jahren, Schwierigkeitsgrad 1,2 von 5. Das ist meines Erachtens auch ziemlich hochgegriffen. Und genau, Designer Corey Konietzka, Verzeihung. Artists and Jonathan Ogmut, Olivier Fanier, Damien Malotini oder Malotti und Thomas Marano. Und rausgekommen ist bei Unexpected Games und im Deutschen bei Asmodee.
Ja, gutes Ding, muss ich sagen.
Ja.
Also so macht Spaß, ne? Wir haben ja jetzt erst ein Jahr gespielt. Das klingt komisch, aber
du musst es schneller spielen.
Ja, irgendwie schon. Nicht ein Zug am Tag.
Ein Sticker am Tag. Wie viele Sticker sind denn drin? 800. Okay.
Kein Problem. Ja, sehr gut. Dann komme ich zu meinem ersten Spiel. Und
da bin ich gespannt.
Das ist Wispwood. Von Heidelberg Games.
Das soll ganz schön sein von den Bildern her.
Ah, von den Bildern ist das schicki. Also wirklich schick, muss man sagen. Auch wenn es sind Katzen. Ich bin jetzt nicht so der Katzenfan, aber hier sind so
nicht mal das Wort Husky genannt.
Ich habe Husky gesagt, friss.
Nein. Also ich bin ein Katzenmensch, ja.
Ich bin ein Hundemensch. Ja, genau. Nein, ich hasse ja keine Katzen, aber ich bin eher der Hundemensch, deswegen.
Genau, er ist der All von uns beiden.
Genau, ich esse sie. Natürlich nicht. Also, hier voll aus dem Kontext dann reißen, alles aufnehmen. Ja, wie gesagt, was machen wir? Das ist ein Plättchenlegespiel. Das ist auf jeden Fall schon mal sehr schön gestaltetes Plättchenlegespiel. Wir sind mit Katzen im Wald unterwegs. Das sind halt unsere Startkatzen. Wir legen erstmal um das ganze Spiel aufzubauen, haben wir ganz am Anfang, es sind insgesamt 3 Runden. In der ersten Runde haben wir ein 4x4 Raster, dann ein 5x5 Raster und dann ein 6x6 Raster. So, es wird einfach immer größer. Und das, was ich cool finde an dem Spiel, das kann ich schon mal vorweg sagen, ist die Wertung, weil du nach jeder Runde immer die Raster wertest. Und dann verändert sich wieder was. Und das ist das ganz Coole. So, was machen wir? Wir haben eine Katze, die legen wir ganz am Anfang irgendwo in die Tischmitte und um diese versuchen wir dann rumzupuzzeln. Das machen wir, indem wir von einem Teich, der in der Mitte liegt, für alle, Plättchen nehmen. Da sind dann zum Beispiel Herzen, Hüte, Kürbisse oder so Energiekugeln drauf, die immer super schön gezeichnet sind, muss ich sagen. Und sie haben so einen Leuchteffekt. Also das leuchtet so richtig schön, so neonmäßig. Das finde ich sehr cool, weil es dann so diesen dunklen Aspekt zum Vorschein bringt. Das fand ich. Und darum, neben diesen ganzen Plättchen sind so Tetris-Formationen. Ne? Du hast dann immer so, wie bei Tetris, halt diese ganzen Anordnungen.
Formationen.
Ja, genau. Und diese füllen wir nehmen das Plättchen und den Rest von diesem gesamten Objekt füllen wir dann aus mit Waldplättchen, die einfach umgedreht da, also sind Bäume, die werden dann da einfach mit hingelegt. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel eine Dreiergerade haben, dann legen wir unser genommenes Plättchen dahin und puzzeln links und rechts vielleicht noch einen Baum dran. So. Das muss alles in dieses 4x4-Raster am Anfang reinpassen. Und diese gesamten, der Kürbis, diese Kugel und so, die wollen, haben alle unterschiedliche Sachen, die sie gerne haben, um Punkte zu bringen. Da werden nämlich am Anfang von unterschiedlichen Zielkarten immer, also es sind 5 Arten von Zielkarten, und davon ziehen wir immer jeweils eine. Der Kürbis zum Beispiel möchte nichts Angrenzendes von sich, noch einen anderen Kürbis haben. Und dann wertet er. Oder die Hüte, die wollen nur diagonal neben der Katze liegen. Oder, ne? Solche Sachen sind das. Oder die Energiekugeln, die werden dann halt so eine Kombination aus unterschiedlichen Plättchen, also Arten. Und das versuchen wir alles in dieses Raster reinzubringen. Und dann wird am Ende geguckt, wie viel haben wir da gemacht. Dann wird nämlich gewertet, erstmal der Kürbis, der Hut, die Kugel, das Herz, das ist nämlich auch noch ein pinkes Herz mit drin, was so schimmert. Und der Wald, weil immer die Waldfläche hat auch nochmal eine Wertung. Zum Beispiel gibt es immer 3 Bäume in einer Reihe oder Spalte. Die werden dann auch nochmal gewertet. Dann gibt es da nochmal 2 Punkte für jede Reihe und Spalte. Das sind aber nur Beispiele, weil da gibt es immer noch unterschiedliche andere Wertungen für. Ja, und jetzt kommt aber das Coole daran ist, nämlich wenn du die Wertung durch hast, dann lässt du deine Kürbisse, Hüte und was auch immer liegen. Aber die Waldplättchen, also sprich die Bäume, nimmst du alle raus. Das heißt, danach hast du dann ein schönes, durchlöchertes, ehemaliges 4x4-Raster, was dann gar nichts mehr ist. Und dann geht's weiter. Dann machst du eigentlich genau dasselbe und kannst es dann aber auch 5x5 ziehen, hast aber jetzt natürlich die anderen Sachen im Weg. Und das bringt dann dieses Ganze mit rein, weil das machen wir danach dann nochmal und dann hast du ja noch mehr drin und dann gehst du auf das 6x6-Raster und könntest dir dann natürlich auch deine Sachen zerschießen. Und deswegen erfordert das sehr viel Vorausplanung, weil wie lege ich das, damit es am Ende mir nicht die gesamte Struktur zerlegt? Weil das hatte ich nämlich in unserer Erstpartie, da habe ich die erste, zweite voll dominiert und in der dritten konnte ich nichts mehr machen, weil ich es komplett zerfetzt hatte. Und dann haben sie mich alle überholt. Das war halt ein bisschen blöd.
Wenn ich mir jetzt Wertungskarten etc. alle so anschaue, also
ja.
Macht das wirklich was Neues, das Spiel?
Es macht halt das neu, dass du dieses Raster wieder leerräumst, fand ich. Sonst von dem Plättchenlegemechanismus erinnert schon so ein bisschen an und diesen Karten, die unterschiedliche Ziele haben, ist es wie Cascadia, kannst du dafür auch nehmen, so als Beispiel, weil du hast ja dann auch, dann bringt der Wolf, der Falke dir so und so viele Punkte, wenn du den da reinlegst und so, ne? Aber der hast ja auch unterschiedliche Karten, ne? Ja. Mal macht der Falke das, mal macht der Falke das. So. Und das ist hier auch. Das bringt auch die Abwechslung, das ist dann ähnlich zu dem, was ich halt wirklich cool fand, dass du diese Bäume wieder abräumst. Das ist cool. Sonst die Auslage in der Mitte mit diesen Tetris-Steinchen ist auch nichts Neues. Die Auslage in der Mitte auch nicht, dass du die auch abräumen kannst, wenn du die Katze umdrehst, dann kannst du die einfach abräumen und neu hinlegen. Oder wenn es halt nur gleiche da liegen, dann kannst du sie abräumen. Das ist ja so ein bisschen hier wie Harmonies zum Beispiel oder Azul, wenn sie die gleichen sind, kannst du ja. So, das ist hier auch. Aber dass du wirklich vorausplanen musst und wissen musst, wo du die Lücken machst, weil es wird ja immer noch größer durch das 4x4, 5x5 und 6x6. Und das, finde ich, macht's neu. Alles andere ist altbewährtes, aber gutes, weil es ist ja nichts Schlechtes da dran gewesen. Und ich finde die Optik sehr ansprechend, deswegen muss ich sagen, ach ja, und stimmt. Und natürlich immer, wenn einer das Raster vollgepuzzelt hat, dann müssen alle anderen auch aufhören, selbst ob sie es voll haben oder nicht. Das heißt, wenn einer jetzt einfach sagt, ich nehme nur große Teile, Puzzle, 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 scheiß auf die Punkte sonst, dann wird es natürlich schwierig für die anderen noch nachzuziehen.
Das ist quasi Instant End.
Genau. Naja, nicht instant, also von dem Startspieler dann der linke, ne?
Okay, also du spielst die Runde.
Wird die Runde noch zu Ende gespielt, aber dann ist halt trotzdem zu Ende. Das ist für den Startspieler blöd, wenn der andere fertig war, der da vor ihm ist.
Das ist auch ein Erstlingswerk, ne?
Ja, glaube ja. Von Reed Ambrose, ne? Ambrose oder so wie heißt.
Ambrose.
Reed Ambrose.
Genau.
He's from Texas.
Von Texas, okay. From
und Artist ist Stepan Drastek.
Der He's not halt, from Texas, obviously.
Nee, das weiß ich jetzt nicht, von wo er kommt, aber ja, es ist auf jeden Fall 1 bis 4 Spieler, 30 bis 45 Minuten ab 10 Jahren. Ich würde aber auch sagen, das geht auch schon ab 8. Klar, dieses Vorausdenken ist ein bisschen komplizierter, ne, dass du dieses Raster dann da hast, aber das Puzzeln und so war jetzt nicht so das Anspruchsvollste. Aber schön. Mhm. Ja, das, erschien bei Heidelberg, klar, und Czech Games im Englischen. Ich habe dem Spiel eine 7,5 gegeben hier, weil es mich einfach angesprochen hat. Es macht nichts, nicht viel Neues. Ich mochte aber dieses vorausschauende Planen da mit den Dingern. Und es sieht einfach super schnieke aus, muss ich sagen.
Und das, obwohl Katzen drauf sind.
Ja, aber die Katzen.
Also ein Katzenspiel, was sich auch für Hundefreunde eignet.
Genau, aber man muss ja auch sagen, dann mach einfach Tabula Rasa mit der Auslage und dann kannst du sie umdrehen und dann siehst du nur noch die Augen. Da sitzt du nämlich hinterm Baumstamm. Und schon ist es super. Nein, Quatsch. Nein, alles gut. Das fand ich halt, mochte ich. Hat mir Spaß gemacht. Es ist ja auch putzig gezeichnet, auch die Katzen sind so im Comic-Look gehalten.
Na schön, cool. Ja. Dann würde ich mir das auch mal anschauen.
Ja, mach das. Das lohnt sich. Also wenn du so puzzlige Spiele magst.
Ich mag puzzlige Spiele tatsächlich.
Alles gut. Ja.
Also mein nächstes Spiel ist auch ein puzzliges Spiel.
Oh, was denn?
Und zwar, nachdem die liebe Sabine ja das letzte Mal von Lookout da war und ich dieses Spiel ja schon ein paar Mal und auch schon vorher auf BGA spielen konnte, bevor es jetzt rausgekommen ist und ich nun endlich die physische Version da habe, bin ich umso mehr begeistert von massenweise Monster.
Ich habe das auch gespielt. Also ich sag schon mal vorweg.
Da bin ich mal gespannt, wie du es findest, weil ich finde es ganz vorzüglich tatsächlich. Mit Abstrichen. Aber was machen wir erstmal? Ja, massenweise Monster. Es hat was mit Monstern zu tun. Es ist aber nichts Gruseliges oder sonst so, sondern wir haben vom Plot her eine stillgelegte Mine tief unter der Erde. Das sind Geister und wir wollen hier eine Geisterbahn bauen. So viel mal zum Plot. Wir haben einen Spielplan.
Ist ganz deep.
Ja, ist total deep, weil tiefe Mine, ne?
Ja, genau.
Genau. Also. Auf jeden Fall haben wir einen Spielplan. Jeder Spieler hat einen Spielplan. Da haben wir Platz für 9 Plättchen und wenn du dran bist, dann ziehst du dir vom verdeckten Stapel ein kleines Plättchen. Das darfst du dir dann entweder, dass du das behalten oder du legst es offen in die Auslage. Und das machen wir dann jetzt reihum, bis mindestens jeder ein Plättchen genommen hat. Bist du jetzt wieder dran, ne, ziehst du nochmal ein Plättchen, guckst nach und bis der Stapel an Plättchen fertig ist, denn pro Runde ist dann immer ein kleiner Stapel, den wir dann runterspielen und letztendlich suchst du dir dann eins raus. Was hast du da für Plättchen? Plättchen hast du so kleine, ja, ich finde schon fast so Carcassonne-Größe, ne, die Plättchen. Und da hast du eben Monster drauf abgedruckt und ja, wie heißt das denn? Eine Schienenbahn, ja. Und was du jetzt eine Trasse, vielen Dank. Und was du jetzt versuchst, ist das entsprechend so auf deinem Spieltableau so zu verpuzzeln, dass es dir möglichst viel Punkte bringt. Und diese Monster haben alle auch Wünsche oder Punkte, Voraussetzungen. Zum Beispiel hast du da Drachen drauf, ein Drache alleine. Also wenn du keinen Drachen hast, ist Minuspunkte wert. Und ansonsten kriegst du für Drachen so viele Punkte, wie du Drachen hast. Also hast du 5 Drachen, bekommst du je 5 Punkte zum Beispiel. Dann hast du Geister. Geister möchten mit anderen Geister zusammen sein und kriegen halt mehr Punkte, wenn du mehr als drei Geister sich auf der Strecke befinden etc. Und dann hast du noch Fledermäuse, Werwölfe, Irrlichter, Golems etc. Golems möchten nicht orthogonal zueinander stehen. Also sind so Dinge, wo du einfach sagst, okay, wie kriege ich denn das jetzt so hingepuzzelt, dass ich möglichst viele Punkte da rauskriege. Zusätzlich zu dem, du hast an verschiedenen Punkten auf deinem kleinen Spieltableau auch noch Minenschächte, die auch unterschiedlich gerahmt sind. Es gibt die Holzminenschächte, die Knochenminenschächte, die Zahnminenschächte. Und wenn du die miteinander verbindest, bekommst du auch noch Punkte. Ja, das ist schon das ganze Spiel im Kern. Du versuchst hier nichts anderes, als möglichst viele Punkte zu machen. Und es sieht, es macht total Spaß und sieht fantastisch aus. Also puzzeliges, schnelles Spiel. Es hat Glücksmomente, aber hat taktische Tiefe. Also es steht hier absolut nicht im Widerspruch. Hat schönes Artwork. Es bleibt aufgrund dessen, dass es wirklich schnell gespielt ist, auf jeden Fall bei uns nicht bei einer Partie am Abend. Wir spielen das auch gern mehrfach hintereinander. Hat zwar leichte Regeln, du brauchst dennoch das Beiblatt, meines Erachtens, weil du immer nachguckst, wie viel brauche ich jetzt, kriege ich jetzt für dieses Monster, was war noch die Bedingung für dieses Monster etc., damit du ordentlich punkten kannst. Und ja, für mich eine 7 von 10. Ist echt cool, locker flockig runtergespielt. Es macht nichts Neues, um ganz ehrlich zu sein, aber macht mir trotzdem Spaß. Das wären die Hardfacts. Es gibt noch zwei Softfacts, die mich ein bisschen an dem Spiel stören. Oder ist eigentlich
nicht vielleicht auch.
Ich sage, okay, dann lasse ich dir das andere, weil ich bin sicher, das hast du auch. Für mich, das, was mich am meisten abnervt, ist tatsächlich in der Box ist kein Platz und es ist alles total wuselig da drin einsortiert. Also nicht einsortiert. Du hast einfach, du machst deine Spielertableaus da rein, dann machst du quasi dein Regelheft rein, deine Beiblätter mit den ganzen Regel, also Punkterklärungen und dann einfach nur noch die ganzen restlichen Plättle drauf und das ist dann halt am Ende des Tages, ja.
Schade.
Was heißt schade? Es ist chaotisch. Du brauchst, ja, der Manko daran ist halt, du brauchst für ein so kurzes Spiel dann schon ein bisschen länger, um das Ganze aufzubauen, aufgrund dessen, dass das halt alles in der Box da rumfliegt. Der Vorteil ist, die Box ist nicht allzu groß. Heißt, da fliegt jetzt nicht viel so hin und her, aber ja. Ich habe es versucht, für mich irgendwie zu sortieren, es ging aber nicht. Genau. Du hast es auch gespielt, was denkst du denn?
Ja. Also ich bin, das erste Mal haben wir dieselbe Punktzahl. Also ich bin auch bei 7-0. Ich habe, ja, das muss gefeiert werden. Moment, ich muss einen Jingle einspielen. Nein, Quatsch. Ich habe es auch gespielt, mehrfach auch. Ich finde es auch cool. Also es macht wirklich, wie du schon sagtest, nichts Neues. Sieht aber sehr putzig aus. Ich finde die Gestaltung sehr schön, gut gelungen mit diesen kleinen Monstern. Fand ich super. Es ist auch wirklich kompakt in der Hinsicht, weil du hast ja dieses Tableau da. Finde ich gut. Ne, übersichtlich, ist knifflig wegen den Türen, genau. Ne, wie du sagtest, das ist schon, weil die sind ja, überschneiden sich ja oft und das ist halt dann dieser Glücksaspekt, den du meintest, weil wenn der andere das dann eine Teil zieht und in diesem Haufen ist dann dieses Teil nicht nochmal, dann wird es halt blöd.
Dann ist doof, ja, aber das möchte ich vielleicht auch nochmal wirklich stressen, ne? Ich finde diesen Aspekt halt cool, dieses so ein bisschen Push-Your-Luck-mäßig, du ziehst ein verdecktes Plättchen. Du musst dich entscheiden, nehme ich das oder mache ich es in die Auslage? Ist das, ne? Genau, das ist dann so ein bisschen, ist das Teil jetzt gut genug oder ist noch was Besseres drin, bis ich wieder dran bin? Ne? Und das sind halt auch nochmal so eine kleine Entscheidung. Es gibt natürlich Teile, wo du sagst, das brauche ich gar nicht, komm, ich gehe, du bist dran, ja. Aber es gibt dann trotzdem so ein paar Momente, wo du denkst, das ist jetzt nicht schlecht, aber eigentlich brauche ich was anderes, weil dann müsste ich das so und so wieder umbauen. Und davon lebt dieses Spiel und ganz ehrlich, ich glaube, das Spiel will auch nicht mehr machen und dafür ist es cool. Ja.
Ich weiß nur nicht, ob es dieses eine Plättchen am Anfang ziehen gebraucht hätte, dass du am Ende das dann damit einpuzzelst. Ob man dann nicht einfach eine Runde mehr gemacht hätte.
Ach so, das hatte ich
nur, wir machen nur noch was anderes. So. Weiß
ich nicht. Na, also es gibt ja vielleicht auch ein bisschen, also ich hatte jetzt schon eine Partie, wo ich so ein, was weiß ich, langweiliges Plättchen hatte oder nichtssagendes Plättchen, wo ich dann keine Monster drauf hatte, die mir wirklich viel Punkte bringen. Mhm. Wenn du aber drei Irrlichter auf dem Plättchen hast und du sagst, okay, wenn ich 7 Stück habe, dann kriege ich richtig viel Punkte pro Irrlicht zum Beispiel, ja, dann spielst du da drauf. Und ich glaube einfach, dass sie es reingemacht haben und da kann ich dann auch mitgehen, dass man es so macht. Es gibt Menschen, die möchten an die Hand genommen werden oder Spieler, die möchten an die Hand genommen werden. Und wir reden hier von einem Familienspiel.
Ja.
Und da möchtest du vielleicht ein bisschen in die Hand genommen werden oder an die Hand genommen werden, so, okay, wo muss ich denn jetzt hinlaufen? Und dann zu sagen, pass mal auf, du hast jetzt das und das drauf, guck, dass du dann noch mehr davon kriegst, damit du hier schon viel punktest, hilft dir zumindest mal ein bisschen ins Spiel reinzukommen.
Ja, aber das ist dann das bisschen Glück, was du meintest, weil je nachdem, wenn der eine das super tolle Plättchen bekommt und der andere so eher...
Ja, aber dafür ist es halt wirklich.
Gut, das ist ja auch ein Familienspiel. Und Familienspiele dürfen ja auch Glück behalten, ne? Das ist ja jetzt nicht so.
Genau.
Das ist ja kein Euro-Game.
Ja, und wie gesagt, es ist super schnell gespielt. Also ich brauch da nicht mehr tatsächlich.
Aber ist es dann, das ist nämlich jetzt so meine Sache, ne? Das habe ich überlegt. Für mich ist das ja gar kein Problem. Ich finde das ja ganz cool. Ich mag es ja auch bei Mischwald zu rechnen.
Mhm. Ja.
Und wenn du da jemanden hast, der jedes Monster mitrechnet, ist das ja auch supi toll. Aber das machen ja jetzt wegen Familienspiel, kommen wir jetzt wieder aufs Familienspiel zurück, das macht diesen Familienaspekt schon wieder ein bisschen schwieriger. Weil sich zu merken, welches Monster, du hast neben dem Ding ja was liegen, wo das draufsteht. Aber Kinder, Dings, was auch immer, ist ab 8 oder 10, 10 was, ne?
Ist 10. Ab 10.
Ja gut, aber auch ein 10-Jähriger guckt nicht die ganze Zeit danach.
Ja, aber ein 10-Jähriger kann das zusammenrechnen.
Das,
genau, dementsprechend, also die 10 finde ich okay, wenn da jetzt da eine 8 plus, eine 8 draufsteht.
Dann wäre komisch gewesen.
Dann wäre komisch gewesen, ja. Aber auch, also ganz ehrlich, ein Kind, was schon mit 8 rechnen kann, ein bisschen Multiplikation machen kann, da reicht das auch schon.
Ja, oder spielt einfach so drauf los und hofft, dass es die Monster kriegt, das kann ich auch sagen.
Ganz ehrlich.
Spaß macht's trotzdem.
Es macht Spaß, die Illustration ist knuffig, passt schon.
Dann
gebe ich noch direkt Daten, oder?
Ja, ich habe noch eine Sache.
Ah, na, dann hau mal raus.
Hast du gesehen den Regelfehler?
Den Regelfehler?
Oder Regelfehler nicht, aber den Druckfehler.
Mach mich nicht schwach.
Hast du gesehen?
Ich kann jetzt, nein.
Okay, ich gehe näher drauf ein. Auf die, da wo du die Übersicht hast von den Monstern. Guck's dir an.
Im Heft, ich habe es gerade vor.
Nein, nicht im Heft, auf diese Übersichtsdinger, die daneben liegen. Also
Achtung, jetzt hört ihr live, ja. Ich muss nämlich jetzt reinkruscheln.
ASMR, jetzt gibt es hier ASMR.
Randvolle Kiste.
Ja, das stimmt, das ist so.
So, und jetzt?
Und jetzt hast du die Übersicht, da wo die Monster draufstehen.
Ja, hier.
Auf der anderen Seite, wo nicht die Punkte sind. So.
Ja.
Und jetzt guck dir mal an, wie viele Schienen sind denn da? Zeig mir das mal in die Kamera, ob du den Fehler auch drauf hast. Deswegen ist es die Frage. Ja, hast du. Jetzt guck dir die Schienen mal an. Was gibt's denn alles für Schienenformen? Sag mir mal.
Ah, ich sehe, was du meinst.
Das hat die Sabine mir auch schon gesagt. Und sie hat auch gesagt, das haben sie beim Sichten leider übersehen. Aber es gibt einen Ersatz dafür. Also, für die Hörer jetzt. Da sind zweimal 31 Kurven drauf.
Und es gibt auch gerade Schienenabschnitte und die sind genauso häufig. Aber das ändert nichts an eurem Spiel oder sonst was.
Nein.
Ja, daher.
Habe ich auch gesagt, das war nur lustig, das ist auch nicht so schlimm. Man kann sich ja denken, 31 Kurven, 31 Geraden sind drin. Und wen es wirklich stört, ihr könnt es auf der Seite von Lookout runterladen. Das wollte ich nur mal so als Service noch bieten, aber ich dachte mal, gucken, ob du es gesehen hast.
Nee, tatsächlich ist mir durch die Lappen gegangen.
Hat mich nämlich gleich als erstes getriggert. Ich habe es auch ausgedruckt.
Ich hätte nicht gedacht, dass du der Korinthenkacker so zwischen uns.
Glaub mal. Bei Spielen schon. Also zumindest am Tisch.
Ja, nee, schön.
Nee, okay. Ja, nee, jetzt kannst du die Facts raushauen.
Sehr gut. Massenweise Monster, rausgekommen bei Lookout Games. Designer ist Michael Liu. Ist nicht sein Erstlingswerk. Der hat schon ein paar andere Sachen gemacht. Die waren, ja.
Ja.
Ich hatte mal ein Spiel von ihm gespielt, das fand ich nicht so gut. Das finde ich jetzt gut. Genau, Artist ist Nele Deal. Und 2 bis 5 Spieler, 20 Minuten, ab 10 Jahren und Gewichtung liegt bei 1,4 von 5.
Ja. Schönes Ding. Und wer es ein bisschen komplizierter haben möchte, der könnte Dungeon Designer spielen, weil das ein bisschen Ähnlichkeit hat. Es ist so ein bisschen wie das kleine Kind von Dungeon Designer.
Dungeon Designer Junior, meinst du?
Ja, genau. Du hast ja auch Eingang und Ausgang, die solltest du verbinden, damit du auch Punkte mitmachen kannst. Und du hast halt auch Monster, die dir auf dem Weg dann Punkte bringen. Also im Grunde genommen, klar, du hast noch viel mehr Aktionen
dabei. Den Vergleich, ich finde den noch nicht mal schlecht.
Ja. Also, ne, holt's euch beides, dann spielt das eine zum Reinkommen, das andere dann so und dann nochmal zum Rauskommen wieder massenweise. Und sagt, na, guck, das ist doch ein super Spielerabend. Monströser Spieler.
Ein monströser Spielerabend.
Schön. So. Bevor ich weiter quatsche, gehe ich jetzt zu Fossilium.
Zu meinem Spiel. Da bin ich gespannt.
Jetzt geht's in die Knochen. Ich habe mir sogar, ich mache ja im Moment mit Suno so ein bisschen Musik, das habt ihr ja schon mal mitbekommen, hatte ich auch für unsere 100. Podcast-Folge da gemacht. Ne? Ich meine, da muss man ja nicht viel machen, das macht ja meistens die KI. Aber ich habe mir für Fossilium wirklich einen Song generieren lassen. Der war cool. So richtig epische Jurassic Park-Style. Aber okay, kann ich dir ja mal schicken irgendwann.
Ja, bitte.
So, was machen wir? Das ist hier eigentlich ein... Ja, Backbuilder, Plättchenlege und Worker-Placer. Eigentlich Hauptmechanik ist ein Worker-Placer.
Es ist nicht ein Dino-Placer?
Ein Dino-Placer. Nee, eigentlich ein Tod-Dino-Placer, weil wir sind ja... Ein
Fossilium-Placer. Okay, genau. Ich lass dich.
Wir sind ja Museumsdirektoren und wollen, oder Direktorinnen, und wollen ein Museum auf die Beine stellen und natürlich die meisten Besucher zu uns bringen und im Prestige dadurch halt steigen. So, das ist so eigentlich der Grundgedanke dahinter. Und das ist auch cool umgesetzt. Also der Worker-Placer-Mechanismus ist super gemacht. Wir haben halt 3 verschiedene Spalten und in diesen Spalten können wir unsere Worker einsetzen, die wir am Anfang auf dem Tableau haben. Wir können im Laufe des Spiels auch noch Worker hinzugewinnen, indem wir Aufgaben erfüllen. Erfüllen wir diese Aufgaben, dann kriegen wir noch Stammkunden. Das ist auch noch ganz cool, aber das erkläre ich gleich, die Kundenleiste, weil das ist nämlich so ein schwarzes, rotes Tuch bei mir. Aber gehen wir mal weiter.
Ich mache mir Notizen.
Ja, genau. Es ist auf jeden Fall so, wir setzen die dann ein, dann können wir halt unsere Fossilien ausstellen, wir können halt nach Fossilien graben, wir können halt auf den Markt gehen, uns neue Fossilien holen oder verkaufen. Ne? Oder wir haben eine Joker-Aktion und können halt dann eine, die schon besetzt ist, weitermachen. Bei 2 Personen ist es so, dass immer noch ein neutraler Spieler dazukommt, der halt immer einfach ein paar Plätze belegt. Das ist so typisch Worker-Placer. Ne? Das ist auch super gut gemacht, solide gemacht, weil immer am Ende der Runde, wenn du alle deine Worker eingesetzt hast, deine Doktoranden auf Ausgrabung geschickt hast, wird geguckt. Dann gehen wir nämlich in Ausgrabung und die Ausgrabung sind einfach riesengroße Beutel. Also 3 riesengroße Beutel, die sind wirklich groß. Da kriegst du alles rein, gefühlt. Übertrieben groß. Viel zu groß für die ganzen Plättchen. Also so viel Plättchen gibt's gar nicht. Und da hast du dann farblich sortiert. Also du hast einen weißen, gräulichen und einen schwarzen. Und in der Spalte, wo du deine Arbeiter drin hast oder deine, ne, die Worker platziert hast, wird dann geguckt, wie viele Worker sind insgesamt da, von dir und von den anderen. Und so viel Plättchen, maximal 6, darfst du aus dem über dieser Spalte den Beutel ziehen. Und du darfst so viele von diesen Plättchen behalten, wie du deine eigenen Worker da drin hast. So, das ist halt das Gute dabei. Das ist ein bisschen auch der Glücksfaktor, weil du suchst ja, du gräbst sozusagen ja nach den Fossilien, damit du die halt komplettieren kannst, weil es gibt unterschiedliche Größen von Fossilien. Einer Fossilien, das ist ja schon mal super, wenn du die findest, ne, hast am Anfang schon mal gute Auslage da drin. Es gibt aber auch 2er, 4er und 6er Fossilien. Wenn du 6er Fossilien hast, bringt dir natürlich super viel Prestige, musst aber lange buddeln. Oder hast Glück und findest gleich alle Teile. Die sind immer zweiseitig, deswegen ist es immer ganz gut. Wenn du eins findest, dann hast du mindestens das Gegenstück auch schon mal. Das ist dann immer ganz.
Jetzt hast du aber Glück gesagt. Ist das etwas, was in dem Spiel dann nervt?
Finde ich nicht, weil diese Fossilien, Grunde genommen, außer die Sechser, muss man jetzt vorweg sagen, die Vierer sind und Einser und Zweier, die gibt es in jedem Beutel. Das heißt, du kommst eigentlich ziemlich schnell da dran, weil du hast eine große Auslage, je nachdem, wo du suchst und so, ne? Das finde ich, ist auch eigentlich gut gemacht, weil du hast am Anfang, wenn du nicht dein Lager voll kriegst, hast du unten 4 Plätze für Doktoranden. Die darfst du auch nochmal losschicken zum Buddeln. Und dann kannst du nochmal 4 Plättchen rausholen und davon eins behalten. Dann ist die Marktauslage ja alles, was du nicht nimmst unter deinen anderen gegenüber, ne, oder die Gegner oder was auch immer. Die packen alles dann in die Marktauslage, was sie nicht ins Lager legen können. Und dann kommt ja immer wieder mehr rein. Müsstest du dann kaufen, aber der umso mehr drinne ist, umso weniger kostet es halt auch, ne? Weil dann ist Angebot und Nachfrage. So, das ist auch gut gemacht dementsprechend. Deswegen kommst du eigentlich auch immer an die Teile, die du brauchst. Obwohl es meine Frau schon ein bisschen frustriert hat in der ersten Partie, weil sie hat ewig nicht dieses Fossil, weil die Sechser-Fossilien sind anders. Die sind auf die Beutel aufgeteilt. Und dann musst du halt buddeln. Du siehst es in einer Übersicht, ne, in welchen Beuteln die sind. Die sind immer, in 2 Beuteln findest du alles. Ne? Also in 1 und 2 würdest du immer alles finden, weil bei 2 Leuten wird ein Beutel rausgenommen. Deswegen musste das so gemacht werden.
Aber ich verstehe das so, dass du sowieso dann viel Punkte kriegst, wenn du diese großen Fossilien zusammensetzt. Ne?
Wenn du die findest, dann bekommst du mehr Besucher, die kommen. Und die Besucher bringen dir Prestige und Prestige ist Punkte.
Ja. Aber also kann es auch sein, wenn es mir bei mir total schlecht läuft, dass ich daran nie komme?
An die, nee. Also nee. Du kommst immer, also irgendwas kannst du immer puzzeln, weil wir haben, wenn du das legst, das ist ein Raster, von links bringt es Geld, von oben bringt es dir Besucher. Das heißt, wenn du Fossilien reinpuzzelst, dann musst du gucken, was sind es? Pflanzliche, ne, Pflanzenfossilien, sind es ja Lebewesen gewesen, ne? Also Pflanzenfresser oder Fleischfresser, ist egal.
Wesen waren es.
Ja, genau. Stimmt, da gibt es, ja, genau. Und da gibt es noch Wasserbewohner, ne? Wasserlebewesen. So. Und diese 3 Kategorien hast du da und dann kannst du gucken. Wenn das passt, ne, alle Spalten, die dann sozusagen oder Reihen, die dir halt alle Pflanzen bringen oder Fleischfresser oder halt die Wasserbewohner, dementsprechend kriegst du dann Geld, Einkommen oder du bekommst halt Besucher. Genau, die Besucher. Und diese Besucherleiste, die wird so simuliert, jetzt kommt es nämlich zu dem Ganzen, die klebt unter dem Tableau, wo wir unsere Worker draufsetzen. Da wird die reingeschoben, das ist so papiermäßig sind die. Das ist so eine Leiste, da sind ganz viele kleine Mini-Besucher drauf und die werden dann da reingeschoben. Und dann kannst du die immer rausziehen, immer für jeden Besucher, den du bekommst, ziehst du sie weiter raus. So. Und dann siehst du oben rechts halt immer, wie viel Prestige du bekommst am Ende der Runde. Weil immer am Ende der Runde wird geguckt, wie viele Besucher hast du angezogen. Und dementsprechend wird sie dann wieder reingeschoben. Deswegen gibt es aber auch Stammbesucher. Und diese Stammbesucher bleiben auf diesem Papier, jetzt hören wir mal, papierähnlich dünnen Sachen drauf liegen. Und das sind Pappplättchen. Ganz kleine, mini-futzige Pappplättchen, die du da drauflegst. Die nicht in einer Schiene liegen, sondern auf diesem Papier. Und dann schiebst du die nur so weit wieder zurück, dass diese Besucher, dass du nur da anschlägst sozusagen. Und ab dem Moment kannst du ab da wieder rausziehen. Der Gedanke, super cool, weil dadurch hast du Stammkundschaft, die kommen scheinbar jeden Tag. Und deswegen hast du halt dann immer mehr Leute da und musst halt nicht mehr so weit aufbauen und kriegst halt schneller Prestige voll. Ne? Mhm. Ja gut. Und die Besucherleiste voll. Funktioniert so auch gut, aber ich muss halt sagen, der Mechanismus hat mich vollkommen abgeholt und super cool. Und deswegen hätte das Spiel vom Mechanismus und allem drum und dran bei mir auch locker eine 8,5 verdient. Also es ist wirklich ein guter Mechanismus. Der funktioniert, ist rund, super. Das Material hat mich aber so, so dermaßen aufgeregt und gestört, dass ich ihn auf eine 7,0 gesetzt habe. Weil,
das ist ja aber echt schade dann, ne?
Also, das ist wirklich schade, weil das Material, es hätte einfach 10 Euro mehr in die Hand nehmen müssen. Es ist so. Also, ich meine, es kostet 60 Euro, es ist teuer. Erstens, es waren so Pappdinos dabei, die du da draufstellen kannst. Die bringen dir aber, ich habe immer gedacht, das ist dann irgendwas ganz Besonderes. Also wenn du als erstes ein Dino auf so einem Podest oder irgendwo fertig baust, einen großen T-Rex oder so, ne, dann bekommst du auch das Skelett in 3D. dann stellst du dir das dahin. Dann denkst du, da kriegst du Sonderpunkte für. Kriegst du nicht. Das ist einfach nur, wenn es ein Remis gibt. Als wer hat die meisten Skelette als erstes gebaut? Das war schon mal überflüssig. Das heißt, du musst die Dinger auch immer wieder auseinanderbauen. Mir fallen jetzt die Arme schon von dem einen Dino immer ab, weil ne, von dem vielen raus und reinstecken. Doof. Und das Puzzle, weil sonst passt es nicht in die Packung. Die Beutel sind, die sind super hochwertig, da muss man gar nichts sagen. Aber hätten sie vielleicht ein bisschen weniger Geld in diese riesen Beutel gesteckt, sondern mehr in diese Konstruktion, die da drunter war. Weil, jetzt kommt's nämlich, da steht in der Anleitung, warte, ah, Moment, ich hab's ja hier liegen, ich lese es einmal vor. Warte, wo stand das denn jetzt? Ah, ich find's nicht mal mehr. Siehst du, das ist so winzig, das hat mich damals schon so aufgeregt. Ah, da ist es, jetzt hab ich's. Klebt die Aktionsplanfüße, unbedruckte weiße Kreise, so auf die umrandeten Kreise auf der Unterseite des Aktionsplans, dass die Gästeleisten locker dazwischen passen. Baut die Fossilienaufsteller zusammen. So, jetzt gab es Klebepunkte zwischen diesem Ding und Klebepunkten unten drunter. Es reicht aber nicht, um alle Klebepunkte zu bekleben, weil es zu wenig Klebesticker drin gab. Also dachte ich mir, gut, es sind doppelseitige Klebedinger. Was klebe ich jetzt da drunter? Klar, ja, da stand dann so unbedruckte, ne? Dann habe ich geguckt. Das sieht aus wie Abfall. Das war einfach mit auf diese ganzen Bögen mit drauf. Das ist einfach das, was du sonst wegwirfst, was mehr gedruckt wird, wenn du halt die ausstanzen lässt, ne? Weil es dann günstiger ist. So. Und die Dinger waren aber viel zu groß. Die klebst du da drunter mit doppelseitigem Klebeband. Also diese, ne, kennst ja diese Nopsen.
Ja.
Und dann schiebst du zwischen den Dingern dieses papierähnliche Zeug zwischen. Die kleben immer links und rechts fest und die haben hinten ja keine Führungsschiene. Die haben ja nur vorne diese zwei Punkte, die die halten. Es war, ich weiß es nicht, was das soll. Also sorry, das hat mich so gerannt lassen, meine Frau aber auch. Die Anleitung, super geschrieben. Also es geht jetzt nichts an die, gegen die Autoren und so. Ne, die haben ein super Spiel gemacht, aber das Material, das hätte, weiß ich nicht. Und dafür, dass es ja auch von Giant Rock, also ne, von der Spielespiel ein Eigengewächs ist, also es ist ja wirklich von denen selber.
Vor allem, wenn das alles so zusammengemappt ist, dass es halt auch Sinn im Spiel macht, ne?
Ja.
Und es dann nicht so passt, ja, ist immer ein bisschen schwierig.
Das fand ich halt einfach schade, weil es ist echt ein gutes, mechanisch gut gelungenes Spiel. Das muss man sagen. Es macht, ich bin ja auch super Dino-Fan, ne? Ich meine, das sage ich ja oft. Und ich liebe sowas ja. Und wir sind ja auch immer sehr häufig in Museen unterwegs gewesen, so mit Dinos und Co. Aber das war einfach schade. Es war auch cool, dass du dann da Sachen während des Spiels freischaltest. Dann schaltest du halt Besucher, nicht Besucher, sondern noch Worker für dich frei, die du dann in dem Moment nochmal einsetzen kannst. Dann hast du sogar noch einen Zug mehr in dieser Runde, ne? Weil die hast du dann irgendeine Aufgabe erfüllt und dann kannst du das machen. Zum Beispiel habe so und so viele Landbewohner in deinem Dings, ne? Und dann kriegst du halt noch einen Worker. Super. Hast auch noch andere Ziele und sowas. Es macht alles Sinn und es ist alles super rund. Das Material ist das Einzige, was mich wirklich dermaßen daran stört, muss ich leider sagen.
Aber auch da merkt man, dass das auch irgendwie so ein bisschen Hand in Hand gehen muss, ne?
Ja, ist auch so. Weil sonst finde ich es einfach, und es hat mich dann nochmal aufgeregt, dass da nicht alles in diese Dings zu. Da hast du da ein Inlay drin, ne? Oder ein Insert. Das macht aber überhaupt keinen Sinn, weil die Beutel so riesig sind, dass du die da gar nicht richtig reinkriegst, ohne zu pressen. Das fand ich irgendwie komisch. Also, aber für diese super zusammengebauten, überflüssigen Dinos, die konnte man da super reinpuzzeln. Die hatten sogar so eine Aussparung da drin. Also, weiß ich nicht. Das tut mir wirklich leid, weil ich mag die Autoren ja. Die haben ja auch Alge Inc. gemacht und so, die beiden. Und ich... Echt schade, weil das Spiel hätte so viel mehr verdient, muss ich sagen. Weil es echt ein solides und gutes Spiel ist. Und es hat ja auch eine Schwierigkeit von 3,06, ne, hier auf BGG. Also, und das ist wirklich, also es ist schon ein leichter Zwirbler, ne? Also ist jetzt nicht so, dass du da.
Aber ich glaube, es ist noch ein Kennerspiel, ne?
Ja, es ist noch ein Kennerspiel.
Ja.
Würde ich sagen. Ja. Also für mich würde ich es jetzt so sagen, ja. Es ist auf jeden Fall 1 bis 4 Spieler, sage ich jetzt mal, 60 bis 120 Minuten, ab 12 Jahren. Und ja, Designer sind Julia Thiemann und Christoph Waage. Grüße gehen raus. Wie gesagt, ne, ihr habt ein super Spiel da gemacht, aber ich finde das Material, das hätte einfach schöner sein können. So. Artist April Borschell, Gaston Santi Barnet, Engemann und Dennis Lohhausen. Lohhausen kenne ich.
Ja.
Genau. Und ja, Publisher ist Giant Rock. Wie gesagt, das hätte ich schöner gehabt.
Ja.
Hat man jetzt gar nicht gemerkt.
Nee, hat man nicht gemerkt. Gar nicht.
Ja, ich darf ja auch mal, ne? Ich habe ja gesagt, ne? Alles ist.
Ja, mich hat das Spiel von Anfang an nicht wirklich so abgeholt. Also ich hab's gesehen, habe gesagt, okay, gut, ein Dino-Spiel. Ich weiß aber nicht, wo es bei mir liegt. Kann auch sein, dass ich mal eine schlechte Erfahrung hatte. Wie hieß denn das Spiel von, ich glaube, das ist bei Feuerland damals auch rausgebracht. Das war auch so Jurassic Park mäßig.
Ach so, Dinosaur Island meinst
du? Ja, genau, richtig. Und das
finde ich ja super.
Das fand ich nicht so pralle.
Ich habe mir aber auch die ganzen Dinos dafür gedruckt. Also, ne? Also,
ja, ich verstehe, so. Wenn man Dino-Fan etc. Ja. Aber das
obwohl ich auch sagen muss, Dino, hier, das ist Dinosaur Island gab es ja und Dinosaur World gab es ja noch als Kickstarter. Den habe ich mir ja geholt mit den Acryl-Dinos und allem drum und dran. Das ist viel cooler, weil dann fühlst du wirklich dieses Parkgefühl, weil du fährst dann nämlich, du musst dann so Touren durch deinen Park machen, darfst aber dann nicht die Tour nochmal machen, wo du schon mal lang gefahren bist und so. Dann ist das so wie so ein Countdown auf diesen Dingern. Das ist richtig cool, muss ich sagen.
Okay.
Das ist auch so ein Spiel, was richtig genial gemacht wurde. Ja,
dann sollte ich vielleicht das mal spielen, weil also das hat mich nicht so abgeholt gehabt, das Dinosaur Island. Und deswegen bin ich jetzt auch nicht so stark auf Fossilium gespannt gewesen.
Ja, wie gesagt, gutes Spiel, also wenn ihr einen guten Worker-Placer sucht, ist super. Wenn ihr euch aber auch ärgern wollt, wegen Material dann auch. Wenn es euch egal ist, dann findet ihr hier wirklich ein super tolles Spiel, muss ich sagen.
Apropos super gutes Spiel.
Ja.
Da mache ich doch gleich mit meinem weiter, der komischerweise auch was mit Archäologie zu tun hat.
Ah. Das hätten wir uns abgesprochen. Nee,
haben wir aber nicht.
Nee, haben wir gar nicht.
Und zwar habe ich jetzt ein paar Mal The Royal Society of Archaeology spielen können. Das ist ein Spiel, was jetzt jüngst bei Hochdeutschen rausgekommen ist, bei Atalia Games. Und ja, es spielt. Ja, das Thema. Man hätte wirklich ein anderes Thema draufsetzen können am Ende des Tages, das. Glaube ich, ein bisschen delikat und wird sicherlich auch den einen oder anderen Kommentar dafür ernten. Wir sind, ja, ich würde sagen 19. Jahrhundert und wir sind Leiter von einem Team von Forschende und wir versuchen Expeditionen in die Welt zu machen an historischen Orten und dort eben Archäologie zu betreiben, aber Archäologie, wie man sie damals gemacht hat, also ich nehme dann auch das Zeug mit aus den fernen Ländern und stelle es dann in den Museen von London aus. Oder verkauf Artefakte an private Menschen, also an reiche Leute und so. Und darum geht es in diesem Spiel. Ne? Und kann man durchaus vorstellen, dass es dem einen oder anderen, dass er daran keinen Gefallen findet, vom Thema her. So, mal das Thema mal auf die Seite gesetzt, ist es am Ende des Tages dann ein Eurogame, wo wir Leisten entsprechend gehen und versuchen, so viele Punkte in 3 bzw. 4 Runden zu machen. Und das macht mir sehr viel Spaß. Denn wir haben natürlich auch alle so ein bisschen unterschiedliche Startbedingungen. Und was bei dem Spiel jetzt vorab ganz toll finde, ist, es ist sehr ausgewogen. Es gibt ja Eurogames, die ja relativ schnell so sind, dass wenn einer wegrennt, weil er es gut kann, nicht mehr einzuholen ist. Und das hast du hier, finde ich, kaum. Du kommst relativ nah beieinander. Und wenn du mal wirklich ein paar Punkte dahinter bist, dann weißt du, warum. Und das finde ich tatsächlich etwas sehr Cooles. Aber kommen wir doch erstmal zum Spiel selbst. Am Ende des Tages, wir leiten, wie gesagt, ein Team von Forschenden. Jeder hat 3 Arbeiter und diese 3 Arbeiter oder Forschende, die haben eine Expertisenleiste jeweils und die kann ich jetzt in die 4 Bereiche von London reinstellen und diese 4 Bereiche sind einmal die Universität von London, das Royal Museum, der Hafen und die Stadt. In der Stadt kann ich nach Geldgebern suchen. In Universität kann ich mein Wissen für bestimmte Kulturen etc. erweitern, also quasi dort in Vorlesungen gehen. Und im Royal Museum kann ich ja Relikte ausstellen, ausstellen, also gegen Punkte eintauschen. Und ich kann im Hafen ja Expeditionen machen oder verschicken. Und wie gesagt, pro Runde habe ich eigentlich nur 3 Züge. Ein schöner Kniff bei dem Spiel ist tatsächlich, wenn ein Arbeiter einer höheren Stufe in diesen Aktionsfeldern ist und ich komme mit einem Arbeiter einer geringeren Stufe, dann bekomme ich einen kleinen Bonus. Der andere zwar auch, also der größte Experte und der geringere Experte, der lernt quasi dann vom anderen und bekommen beide einen entsprechenden Bonus. Der eine eher Punkte oder Ansehen und der andere halt nochmal eine stärkere Aktion an diesem Feld. Genau. Und am Ende des Tages ist nichts anderes. Wir haben Expeditionen, das sind Karten. Diese Karten haben Voraussetzungen. Du musst zum Beispiel um in den Pyramidengraben zu gehen, da musst du natürlich Wissen über Pyramiden haben oder über Afrika haben und entsprechend musst du da erstmal die Leiste auf ein gewisses Level haben und deine Arbeiter müssen eine bestimmte Expertise haben, um das zu machen und dann brauchst du noch Geld. Klar, Expeditionen sind teuer, um diese Expedition zu machen. Und du hast halt 2 Zielkarten, die kriegst du am Anfang und diese Zielkarten geben dir dann halt auch noch vor, was du machen solltest. Also zum Beispiel hab ein Set an 3 verschiedenen Expeditionsgebieten in der Welt oder hab ein Set an bestimmten Relikten oder habe x Sachen in der großen Galerie ausgestellt, also im Museum ausgestellt. Das sind alles so Dinge, auf die du dann quasi hinarbeitest, damit du am Ende des Tages Punkte kriegen kannst. Punkte sind hier 2 geteilt, auch relativ interessant. Du hast nämlich einmal eine Prestige-Leiste, das sind letztendlich die Punkte selbst, und eine Gelehrsamkeitsleiste. Und Gelehrsamkeit sagt dir dann quasi an, wie viel Maximalpunkte du machen kannst. Heißt, es kann durchaus sein, das ist mir auch jetzt auch schon 2-mal passiert, dass ich mit den Punkten eigentlich 20 Punkte weiter war, aber die Gelehrsamkeitsleiste, ich noch nicht so weit fortgeschritten war, sodass mein Maximalpunktzahl bei 40 aufgehört hatte, obwohl ich auf der Punkteleiste 60 hatte, werten durfte ich aber nur 40. Mhm. Ne? Also das ist halt auch nochmal so ein Ding. Und da musst du während des Spiels so eine Balance finden, da hinzugehen und entsprechend zu gucken, ist es jetzt vielleicht wichtiger, erstmal diese eine Leiste nach oben zu gehen, diese Gelehrsamkeitsleiste, damit ich überhaupt lieber 56 Punkte mache, statt dass ich jetzt 60 Punkte mir mache, obwohl ich dann am Ende nur 40 werten kann. Ne? Das sind halt so kleine Entscheidungen und das macht das Spiel echt verdammt gut. Es ist unaufgeregt, man kann sich nicht großartig viel wegnehmen. Ich glaube, die Interaktion ist am Ende des Tages die Kartenauslage, die aber immer wieder aufgefrischt wird und vielleicht noch quasi die Ausstellung, ne, bei diesem Museum, wo man Sachen ausstellen kann. Wenn ihr, vielleicht erinnert ihr euch noch an Orléans, da gab es ja die segenreiche Gebäude, die du auch bauen konntest, wo du halt auch deine Chips da reingestellt hast. So ist das hier auch. Das hat mich extrem stark daran erinnert. Ne? Setz dich da drauf, kriegst du dann Geld oder Punkte oder wie auch immer. So, und es ist am Ende des Tages ein Blend von ganz vielen Spielen und ganz vielen verschiedenen Mechanismen. Zum Beispiel hast du natürlich auch noch 3 Ziele, die du versuchst zu erreichen und als erstes zu erreichen, damit du die höhere Punktzahl bekommst. Zum Beispiel habe als erstes, was weiß ich, 3 gleiche Auftrags- oder Expeditionen ausgeführt. Der erste, der das macht, kriegt 20 Siegpunkte, jeder weitere 10 Siegpunkte, solche Geschichten. Dann gibt es auch noch solche extra Boni. Der erste, der bei 10 Punkten ist, der darf dann halt einen Stapel an Karten nehmen, nimmt sich dann quasi als der erste darf sich von den von alles was aussuchen. Der nächste hat dann halt ne, eine Auswahl weniger und der letzte hat dann nur noch den Rest. So ein bisschen wie bei Anak, falls ihr euch erinnert, die Leiste auf der Seite ganz nach oben zu gehen. Ich weiß, wir hatten letztens in der Community hier reingeschrieben, dass nicht jeder großer Fan von Anak ist.
Ich auch.
Ja, ja, hat er nicht gesagt, ja. Sebastian, ich fühle absolut mit dir. Als der Basti das geschrieben hat, ist mir auch ein Teil in mir gestorben. Und
das erkläre ich gleich noch was zu, aber machen wir gleich.
Aber wenn er auf der Leiste oben ist, da darfst du ja auch aus dem kleinen Stapel dir einen Bonus rausholen. Und so ist das hier auch. Und es ist interessant, einfach die Sachen so ein bisschen alles zu jonglieren. Du hast am Ende des Tages aber pro Runde nur 3 Züge und dann kannst du halt relativ schnell hochrechnen, hast du entweder 9 Züge oder 12, je nach Spieleranzahl und dann war's das und dann versuchst du das irgendwie hinzubekommen und irgendwie geht's dann und dadurch, dass es aber so gestreamlined ist, super schnell erklärt ist, also für ein mittelkomplexes Euro finde ich das echt verdammt gute Unterhaltung. Ich hätte es nicht gedacht. Es ist nicht gerade beige, aber wenn ich sage, es erinnert daran, beige zu sein, es ist schon, ja. Es kommt sehr trocken daher, es macht aber total Bock, ja. Wie gesagt, das Thema hätte man sich schenken können. Sie haben Disclaimer in der Regelerklärung ganz hinten, ne, dass sie sagen, sie wollten es halt, wie es wirklich war, da eben darstellen, aber man ist sich darüber klar und man distanziert sich davon, was da alles geschehen ist und dass das auch negative Auswirkungen hatte. Klar.
Ja, auch geklaut.
Genau, durch
Kolonialismus und so.
Ja, genau, richtig. Also da waren ganz viele negative Aspekte drin. Haben sie erwähnt, finde ich gut. Man hätte sich aber das auch schenken können, du jetzt auch ein anderes Thema am Ende des Tages drauf.
Das wollte ich nämlich jetzt fragen. Genau. Das Cover sieht ja so nach Expedition, also Expeditionen und so aus. Genau. Ob das Thema dann auch wirklich so rüberkommt oder ist es dann doch einfach so Buchhaltertum?
Das ist so typisch Euro. Ja, also hol dir Geld. Also sagen wir mal so, ich finde es halbwegs thematisch, wie du halt sagst, okay, du suchst dir nach Geldgebern, ne? Du suchst Geldgeber, du brauchst halt einen Forscher mit einer gewissen Expertise. Da musst du halt Geld zusammen haben, du musst Expertise haben, du musst genug Wissen über die Kultur gesammelt haben, um überhaupt diese Expedition zu machen. Und dann machst du die Expedition. Aber die Expedition, die fühlt sich halt nicht an. Also diese ganze Vorbereitung, das finde ich ganz thematisch. Aber die Expedition, wo du dann quasi deinen Bonus bekommst, ne? Du bezahlst dann quasi, okay, der Arbeiter hat dich da drauf gesetzt, der hat die Expertise, ich bin auf der Leiste auch auf 8, das passt auch und 15 Geld habe ich jetzt auch bezahlt, passt, jetzt kriege ich einen Bonus unten. Das ist eine Expedition, also eine Thematik ist da ja nicht wirklich gegeben an der Stelle. Ja, aber nichtsdestotrotz, ich fand mich da gut unterhalten.
Ist es denn eher so, jeder plätschert vor sich hin? Oder ich meine, ein paar Sachen hast du ja gesagt, dass es schon, ne, dass man sich ins Gehege kommt. Du kannst ja schon was wegnehmen, wenn du schneller was ziehst oder ja, so. Aber also ist es eher solitär oder ist es jeder plätschert für sich? Oder würdest du sagen, ja, gibt es krasse Interaktionen?
Nee, Interaktion an der Stelle nicht. Aber die Überlegung ist tatsächlich bei mehreren Spielern halt, der geht doch sicherlich da gleich drauf. Und wenn der mit einem Besseren drauf geht als ich, dann kriege ich was. Andersrum kannst du auch sagen, pass mal auf, wenn du also ist sicherlich nicht
verkehrt. Also einschätzen der anderen, wäre schon gut.
Es ist zum Beispiel sicher nicht verkehrt, seinen besten Forscher ganz am Anfang auf die Universität zu setzen, weil dann bekommst du für jeden Forschenden, der schlechter ist als deiner, einen Bonus.
Oh, okay.
Ne? Dann sahnst du quasi mit ab. Ne? Sagst immer danke, danke, danke. Und das sind halt diese Überlegungen, ja. Und du hast halt ganz viel oft diese, du hast ja nur die 3 Arbeiter und dann denkst du so, da möchte ich das und dann kann ich das mal, da muss ich noch das und da komme ich dann irgendwie, ne, also dieses Euro-Gefühl und wie kriege ich das jetzt zusammen, das hast du da auf jeden Fall drin. Und ich finde das echt, also es ist ein schöner Euro durch und durch. Wiederum ein Euro, wo ich dann sagen muss, ist das etwas, was ich in 2 Jahren noch kenne? Das ist halt immer die Problematik bei dem Spiel. Es gibt halt viel Konkurrenz da draußen. Ja. Das Thema ist jetzt halt nicht spürbar und sicherlich jetzt auch, hätte man auch ein anderes wählen können, weil das sicherlich zu der einen oder anderen Entscheidung kommen wird, nee, das werde ich mir jetzt nicht kaufen aufgrund des Themas oder es spricht mich nicht an oder sonst wie, aber als Spiel ein absolut solides Ding. Also fühle mich da, also ich freue mich auf das nächste Spiel.
Bei sonst, ja, die Frage ist, so typisch Euro-lastig ist ja immer auch manchmal so Spiele, wenn du einen Fehler am Anfang machst, das mir jetzt bei Speakeasy passiert ist, schleppst du dir da mit oder kannst du es ausbügeln?
Du hast eine relativ begrenzte Zahl an Züge.
Also schleppst mit.
Nee, also es ist jetzt nicht so, dass du sagst, oh je, und jetzt geht da gar nichts mehr. Ne? Es gibt ja so Spiele, da setzt du dich da einmal hin, ah nee, komm, total verranzt, ja. Dann weißt du, okay, das war jetzt ein kapitaler Fehler. Das ist hier nicht so. Das ist hier nicht so, nee.
Okay.
Oder zumindest mal, es fühlt sich nicht so an, bitte?
Grübler? Ist das was für Grübler? Oder ist das eher so, dann sitzt du 10 Minuten da rum und wartest, bis der Zug beendet? Gibt's ja, ne? Also weißt ja, was also, ich meine. Ne?
Ja,
so,
ich weiß, also, was du meinst, aber du hast das. Also
kann man da sich totgrübeln an solchen Spielen, an dem Spiel?
Du kannst dich an allen Spielen totgrübeln.
Das stimmt.
Bei dem Ding finde ich aber, ist es relativ gering, weil am Ende des Tages dich stört bis auf zwei Aktionen. Mhm. Karte nehmen, ne, eine Expeditionskarte nehmen, weil du darauf arbeitest, genau diese eine Karte zu bekommen. Das könnte dich ein bisschen ins Wanken bringen. Wobei du hast auch Handkarten, du hast Karten auf der Hand. Ne? Du kannst halt auch Karten auf die Hand nehmen, dann arbeitest du halt mit dem, was du in der Hand hast.
Also man könnte eigentlich schon vorausplanen.
Du kannst, und das ist genau die Geschichte. Das ist
das Wichtige, ja.
Du kannst vorausplanen, es kann nicht so viel von der Seite in die Suppe gespuckt werden. Es ist halt wirklich, wenn du sagst, ich habe jetzt aber dieses eine Relikt und ich möchte auf diese eine Leiste drauf und da ist, ne, auf diese Museumgeschichte, wo du sagst, okay, da deliverst du ein Relikt für Punkte. Und es ist nur noch das frei und das nimmt ja dann jemand, ja, dann hat es jemand weggenommen. Aber das ist jetzt nicht das Gros des Spieles, ja.
Okay, ja, genau. Dann ist ja gut.
Genau. Ja. Aber was ich sagen muss zu The Royal Society of Archaeology, es ist ein mega Spielbrett. Ehrlich jetzt. Das hätte auch kleiner ausfallen können. Ich meine jetzt, dass das Brett, weil es ist riesengroß, ja. Mein Tisch war schon fast zu klein dafür und es gibt keinen Grund, ja. Die haben es einfach gemacht. Die haben es einfach groß gemacht. Ja. Passt schon.
Wie groß soll es sein? Ja.
Ja, genau, richtig. Darf es vom Spielbrett ein bisschen mehr sein? Oh ja, bitte. Bitte, ja. Das nehme ich gerne mit. Ne? Genau, das Spiel macht aber Spaß. Es ist am Ende eigentlich ein großes Leistenlaufen. Da stehe ich total drauf. 7 von 10. Mindestens 7 von 10.
Leistenlaufen ist ja auch meins. Da muss ich es mir angucken. Hat auf BGG ja sogar eine 8 Bewertung, ne?
Ja, ich glaube, ist ja jetzt auch noch nicht so viel an Comments.
111,
genau. Ich, ne? Ja. Es ist aber, ja, du, es ist ein total stabiles, solides Spiel, weil ich kann nicht mehr und auch nicht weniger zu dem Spiel sagen. Und ich glaube, ist tatsächlich eins der USPs, wo es wirklich ein bisschen raussticht, sicherlich nicht von den Mechanismen etc., aber der Designer hat es geschafft, ein sehr ausgeglichenes Spiel zu schaffen. Und das finde ich ganz cool.
Mhm. Ja, klingt cool. Also ist auch so ein Spiel, was ich mir vielleicht mal angucken müsste.
Dann gebe ich mal die Eckdaten durch. The Royal Society of Archaeology, 1 bis 4 Personen, 90 bis 120 Minuten, ab 14 Jahre. Gewichtung ist 3,3 von 5. Designer ist Eric Jumel, Artist ist Guillaume Tavernier und rausgekommen bei Hoch im Deutschen, genau, 7 von 10.
Na gut.
Dann kommen wir zum letzten Spiel des...
Nee, noch nicht.
Nee, deins.
Wir müssen ja noch über Anak reden.
Ah!
Warum ich das geschrieben habe, es wurde ja verglichen mit meinem Lieblingsspiel und darum habe ich ja gesagt, das ist nicht auf derselben Stufe für mich. Grunde genommen. Ich kann schon die Leute verstehen, die Anak jetzt nicht so feiern wie andere, weil Grunde genommen ist es ein Worker-Placer mit Leisten schieben und Monster bekämpfen. und eigentlich Ressourcen hin und her tauschen. So, das ist eigentlich jetzt mal runtergebrochen, das Ganze. Also was ich halt hat,
ja? Was war noch dein Lieblingsspiel? So, verdammt.
Ja, Terraform Mars.
Ah, danke. Ja. Ja.
Und ich bin
kein Geschmack der Junge.
Und ich habe ja. Ja. Terraforming Mars, Dune und Arche Nova habe ich ja in den Ring geworfen und dann kam einer mit Anak und Anak ist für mich nicht dasselbe mit der Dreierkombination, weil ich mehr das Engine Building mit den schönen Karten
steuert. Ja, und so. Ich weiß aber, was du meinst. Also ich finde Anak auch super gut. Es wird aber und es ist verdammt hoch in meiner persönlichen Wertung, ja.
Aber Anak ist auch, ne, ich mag Anak auch, ne, das wollen wir mal hier vorwegstellen, ne, das ist schon so, aber es ist halt nicht da, wo die anderen, die drei Spiele genannten sind, das so, das war einfach nur der Punkt.
Nee, das, aber fair enough.
Deswegen, ne, genau. Sonst ist Anak auch ein super Spiel, ne, ein solides Ding. Ich habe mir auch die Big Box geholt, also, ne, das macht man ja nicht, wenn man das Spiel scheiße findet, also so gesehen.
Ja.
Ja, okay, manchmal vielleicht auch. Man hofft vielleicht, dass es dann nicht mehr ganz so scheiße ist. Und wird dann doch doppelt so viel enttäuscht. Aber hier nicht. So, nee, jetzt kommen wir zu meinem nächsten Spiel oder meinem letzten Spiel. Das ist auch eher ein kleineres Spiel und das ist Hanuta.
Ich mag den Riegel.
Nicht Hanuta.
So, das ist bei uns übrigens der Running Gag.
Wenn er Hanuta sagt. Wenn
wir, genau, soll mal Hanuta spielen? Nein, danke, ich habe keinen Hunger, sagt meine Tochter immer. Und ich denke dann so, ein Clown gefrühstückt, wa?
Wie der Vater soll die Tochter.
Hey!
Habe ich das laut gesagt? Oh, müssen wir rausschneiden.
Klingst ja fast wie meine Frau. Ah, guck. Dann fangen wir an. Da hätte ich nämlich auch noch was zu sagen.
Nein, ich bin Manuel Neuer.
Wie war das? Ja, genau, richtig. Die Werbung. Du bist echt eine Diva, wenn du Hunger hast. Ne?
Ja, genau. Nee, so, kommen wir mal wieder zum ernsten Thema. So, Hanuta. Ja, das hast du auch gespielt, stimmt. Da kannst du auch was zu sagen. Finde ich super in der Hinsicht. Also, was ist Hanuta? Hanuta, wir sind Druiden und alleine schon das Cover hat mich sofort an Miraculix erinnert, ne? Von Asterix und Obelix. Fand ich super. Und es ist ja ein Schuber, ne?
Ja.
Und den kann man ja rausziehen, dann das Spiel. Und dann hast du hinten und vorne nichts mehr drauf, außer eine super tolle Grafik. Da ist dann nicht mehr diese mit Zahlen, ne, für wie viele Spieler und so. Das fand ich super toll. Super schön Design. Könntest du dir dann auch so an die Wand hängen, muss man sagen.
Hinten und ist, glaube ich. Genau, hinten. Ich halte es mal hier als ASMR. Ne?
Ja, ja, haben wir es wieder.
Du hast halt, wie du sagst, zwei Illustrationen und dann kannst du es auch umdrehen und dann hast du auch die andere Illustration da.
Genau.
Das ist super.
Sehr schön gemacht.
Schön gemacht, hast
vorne so ein Miraculix-Verschnitt, hinten so ein Morgana-Verschnitt. Verschnitten. Und ja. Was machen wir? Grunde genommen ist es ein Set-Collection-Spiel. Wir haben eine Tag- und eine Nachtseite. Wir haben eine Auslage mit Tagkarten und Nachtkarten. Also das heißt eigentlich Zutaten, die du am Tag findest und Zutaten, die du in der Nacht findest. Weil wir Druiden versuchen ja immer unseren Zaubertrank zu erschaffen, den besten Trank überhaupt. Und dementsprechend brauchen wir natürlich Zutaten, gehen in den Wald und sammeln diese. Wir haben ein Tableau vor uns, dort kommt so, das fand ich sehr cool, so eine kleine Plastikschieber reingesteckt, der auch echt gut designt war, weil es
ja
gut
funktioniert,
muss man sagen. Den steckst du dann da rein und damit zeigst du immer an, wie viel Zutatenkarten du ausgespielt hast, weil wir haben immer, wir kriegen Zutatenkarten ganz am Anfang, eine jeder vor sich schon mal, ne, die wir schon mal ziehen, oder haben wir die vor uns? Doch, die haben wir vor uns,
ja, die genau. Haben wir vor uns, ja.
Die haben wir schon vor uns, genau. Hab ich ja schon so oft gespielt, ne? Aber wenn man darüber redet.
Da trackst du ja die Anzahl der Karten, die du gespielt
hast. Genau, und damit wird das getrackt. Und deswegen starten wir natürlich bei 1, weil wir haben schon eine liegen. Diese Karten haben dann schon eine Zutat auf sich liegen und zeigen dir schon mal an, welche Zutaten für dich Punkte bringen. Das finde ich immer ganz cool, weil dann jede Zutatenkarte, oder nicht jede, aber viele Zutatenkarten, die du ausspielst, haben dann unterschiedliche Voraussetzungen, die die haben möchten, um nochmal Punkte zu bringen. Dann hast du vielleicht so Sets, ne, die du sammeln musst von Zutaten. Dann bringt jedes Set davon 6 Punkte oder sowas. Und das finde ich sehr gut gemacht, weil das leitet auch manchmal oder verleitet einen dazu, dann urplötzlich, oh, jetzt habe ich den auch noch, oh, dann könnte ich da ja auch noch Punkte mitmachen. Und dann sammelst du und dann versammelst du dich. Weil du darfst halt nur 11 Karten ausspielen am Anfang, dann endet nämlich die Runde. Dann kannst du noch Karten weiter ausspielen, das ist kein Problem, solange du noch dran bist. Weil du hast immer 2 Aktionen am Anfang und du kannst, diese Aktionen sind halt, du kannst eine Karte vom Markt nehmen, auf die Hand, du darfst maximal 3 am Ende deiner Runde noch auf der Hand haben, nicht mehr. Nehmen, ausspielen, du darfst Steine, die an Azulsteine erinnern, mit einer Sonnenseite und einem Mond auf der Seite, also von der Haptik fand ich, die liegen in Lager in der Mitte und 4 am Anfang bei dir auf dem Ding. 2 Sonnen, 2 Mond, die hast du halt. Und um eine Karte auszuspielen, musst du halt immer das machen, was auf dieser Karte ist. Auf den Sonnenkarten musst du dann entweder Sonnen abwerfen, da musst du die wirklich in die Tischmitte legen, oder du musst die Sonne umdrehen auf die Mondseite, ne? Und dementsprechend so und so viele. Das Problem ist hierbei, oder was heißt es? Es bringt super coole Interaktionen in der Hinsicht, weil wenn du dann auch Mondkarten auf der Hand hast, könntest du alle Sonnen umdrehen und danach alle Monde wieder umdrehen auf die Sonnenseite, wenn du solche Karten hast. Und dadurch kannst du mehrere Karten in einer Runde dann ausspielen schon. Das ist ja so ein bisschen schon ein Wettrennen, weil du willst ja schon die 11 Runden vorher machen, bevor der andere es macht, damit du schneller durch bist.
Du versuchst vor allem ganz optimiert das zu spielen, ne? Also genau. Zu sagen, okay, pass mal auf, es geht jetzt nicht nur darum, genau, die Karten auszusuchen, die jetzt am besten zu deiner Punkte-Engine passen, sondern du musst auch unter dem Aspekt,
was du noch vor dir liegen
was
hast,
du noch an Stein vor dir hast, dass du möglichst schnell Karten ausspielen kannst. Denn genau, wenn du das schneller kannst als die anderen, hast du vielleicht dann 11 oder 12 Karten am Spielende vor dir liegen und der andere, ist mir auch schon passiert, nur 9. Und das ist natürlich eine ganz andere Sache in Sachen Wertung, weil dann kommt der gar nicht so in die hohe Punkte wie du eventuell. Und das macht echt Bock.
Ja, und das Coole ist ja, was ja auch cool ist dabei, du hast ja 4 Steine schon bei dir auf dem Tableau liegen und hast da noch 2 Slots, die du freischalten kannst. Umso mehr Karten du ausspielst, die werden dann im Laufe freigeschaltet. Und du legst sie ja in die Tischmitte. Manchmal musst du sie ja abwerfen. Und das ermöglicht aber den anderen Gegenspieler, sich die Karten zu mopsen, also die Steine zu mopsen. Also der kann die ja dann zu sich nehmen und dann hat er nachher mehr auf seinem Tableau liegen als du. Weil, wenn du sagst, du nimmst alle Sonnen und da liegen nur Sonnen, dann nimmt er alle Steine aus der Mitte, die er nehmen kann. Deswegen ist halt wichtig, dass du das Tableau freispielst. Und dann kann es halt sein, dass du vielleicht eine zu wenig hast in dem Moment, bis der das dann wieder ausspielt. Also du kannst den auch ein bisschen blockieren. Weil am Anfang liegen nur 2 in der Tischmitte, die noch zusätzlich sind. Das heißt aber, jeder hat ja noch einen Slot frei. Das kann dann schon manchmal sein, dass du dem einen dann doch einen entziehst. Das fand ich dann ganz, ganz cool, weil da hast du dann schon eine Interaktion auch. Das fand ich dann ganz nett gemacht. Was aber natürlich ein bisschen Glücksaspekt war, fand ich zum Beispiel doof gemischt am Anfang in der Erstpartie, weil dann sind die ja alle sortiert, die Karten, ne? Nicht so gut gemischt. Und ich brauchte Nachtfalter und die waren ganz unten. Und die kam und kam nicht. Das war dann ein bisschen blöd. Was du ja machen kannst, du hast dann so Sicheln, 2 Stück drauf liegen und du kannst damit die gesamte Auslage Tabula Rasa machen und neu auslegen. Das musste ich auch 2-mal machen, dann kam endlich mal einer. Das war dann ein bisschen blöd. Aber das hat trotzdem nicht wirklich geschadet, weil ich meine, das Spiel dauert nicht lange. Ich glaube, was waren's? 25 Minuten, genau, sind angegeben und das mehr brauchst du auch nicht.
Wenn es schnell, also, wenn es schnell spielst, also ich glaube, zu zweit ist das relativ schnell gemacht.
Ja, das stimmt.
Ich würde auch sagen, dass zu zweit der Sweet Spot ist.
Ja.
Weil es ein bisschen taktischer das Ganze macht. Siehst aber natürlich auch weniger Karten, muss man halt auch sagen. Aber am Ende des Tages kannst du auch mit Vollbesetzung spielen. Du wirst halt da auch, glaube ich, die halbe Stunde auch nicht rüberkommen. Es gibt ein paar Leute, und das ist wieder so ein Manko, du hast mich ja vorher gefragt, ne? Grübler, wie schaut es bei Grübler aus?
Die können auch da grübeln,
ja. Die können da grübeln. Warum? Es passiert so viel.
Optimieren, ja.
Genau, es passiert so viel. Also gerade bei 4 Spielern kann es sein, dass die Karten, die du gesehen hast, als du jetzt gerade dran warst, gar nicht mehr da sind, bis du wieder dran bist. Und dann musst du, kannst eigentlich am Ende des Tages erst dann wirklich anfangen nachzudenken. Mhm. Und dann halt zu gucken, was habe ich denn jetzt gerade? Was gibt mir denn Punkte? Und wenn ich das nehme, und da muss ich aber noch gucken, wie die Runen stehen, ob ich mir das jetzt. Und das kann schon dem einen oder anderen dazu führen, beim einen oder anderen dazu führen, dass er hier in so eine Analyseparalyse reingeht. Jetzt ist das aber hier wirklich kein Kennerspiel, ne? Oder kein Expertenspiel. Ich glaube nicht, dass das passieren wird, aber sagen wir mal, in der Erstpartie. Oh,
hab schon alles erlebt.
Ja, aber in den Erstpartien, bis jeder weiß, wie das so funktioniert und was er auch zu erwarten hat, was an Wertungsmöglichkeiten da ist. Weil am Ende des Tages, die Wertungen sind nicht so schwierig, ne? Weil die Sets sind auch relativ gleich, ne? Also wenn du die Logik erstmal durchdrungen hast, dann weißt du, was ungefähr da kommen kann. Und ja, du bist auch
flexibel. Die Illustration fand ich auch sehr schön gemacht, also von diesen Zutaten und so.
Und bei den Zutaten, nur um das, nein, da bin ich auch schon still, was halt ganz cool ist, du hast halt ganz viele Joker. Du hast Joker-Ressourcen, die das extrem flexibilisieren. Heißt, selbst wenn du jetzt gerade, was weiß ich, den Honig nicht findest, den du aber bräuchtest, um hier eine Sechserwertung auslösen zu können, dann machst du halt ein.
Aber nur wenn du noch eine Sechserwertung, weil du musst mindestens die Zutat einmal liegen haben, sonst kannst du den
Joker nicht benutzen. Klar. Aber auch da gibt es einen Workaround mit den Plättchen, die du kriegen kannst.
Ja. Stimmt, du kannst Plättchen bekommen.
Genau.
Ja, das ist halt. Ja. Die schaltest du auch noch frei. 2 Stück darfst du dir dann nehmen im Laufe. Also wenn du es schaffst, auch so viele Karten auszuspielen. Das muss man natürlich sagen. Ja. Ja, also für mich auf jeden Fall ein sehr gutes Ding, finde ich. Und das Spiel kriegt von mir auch eine 8. Weil ich das cool finde. Ich mag das. Ich mag ja auch so Set Collection, deswegen finde ich super.
Für mich ist es eine 7. Es ist also ein wunderbares, wunderbares Spiel. Kann ich jedem bedingungslos empfehlen. Ich weiß nur nicht, wie lange das trägt.
Ja, obwohl Set Collection geht eigentlich immer, finde ich. Das ist nichts, was wirklich.
Ja, aber nach 2 Spielen hast du wirklich alles gesehen bei dem.
Und ja, aber so Kleinspielen ist alles gesehen ja auch immer so eine Sache, weil da hast du immer alles schnell gesehen. Also gerade bei Kleinspielen.
Ja. Ne? Nee, ist ja auch so. Ist ja auch so. Aber du hast ein wirklich tolles Spiel in einer kleinen, kompakten Box. Material ist echt super für den Preis. Lass mich mal gerade gucken, wie viel es kostet aktuell. Wo ist es denn hier? Also 20 Euro. Hm.
Ja, das finde ich voll.
Ganz ehrlich.
Top-Material und?
Top-Material, cooles Spiel. Und es gibt andere Spiele, die 3-mal teurer sind. Sprichwörtlich, ja, 3-mal teurer und schlechtere Qualität in Sachen Material haben, ne?
Das stimmt.
Hatten wir auch vorhin schon.
Ja, leider ja, muss man sagen. Und hier ist auch wirklich durchdachtes Insert drin, muss ich sagen. Weil du hast hier alles, das ist ein Papier-Insert, das finde ich sogar sehr gut gemacht. Klar, du hast diese Plastik, ne, die Steine und so, ne, das ist jetzt nicht Greenline, muss man sagen, ne, hast ja Plastik drin. Aber es ist gut durchdacht und so eine kleine Schublade, oder nicht Schublade, sondern einfach so eine kleine Kiste, die noch hinten dran ist, wo du dann alles reintun kannst. Und noch eine Papiertüte drin, wo du dann die Steine reintun kannst. Fand ich super. Fällt nichts durcheinander. Sehr gut gemacht.
Ich war bloß erschrocken, wer das gemacht hat.
Was? Johan Go oder Hope S. Wang oder Gary Kim? Wer denn jetzt? Das sind ja 3.
Ja, aber ich. Als ich es zum ersten Mal gespielt hatte, ich habe gar nicht geguckt, wer von wem es war, habe ich erst gedacht so, ja komm, das hat doch irgendwie der Bruno Català aus dem Hut gezaubert, ne? Keine Ahnung, ich hatte da so.
Du hast andere gedacht.
Okay. Ja, ich hatte andere gedacht tatsächlich.
Obwohl man kennt ja von denen auch schon was, ne?
Ja.
Die haben ja dieses Odin-Spiel, ne? Dieses kleine da,
genau,
auch,
richtig,
was ja schon recht bekannt dann war. Das ist ja auch von denen rausgekommen.
Mit der schönen Kartenform. Ja, die haben ja einiges gemacht, ne? Also das ist jetzt hier kein nichts.
Nee, aber das stimmt schon. Hätte ich jetzt auch erstmal nicht zuordnen können. Musste mich auch erstmal gucken, wer das war. Genau.
Aber ich glaube, cooles, also glaub ich, ich weiß, es ist ein cooles Ding, das kann man bedingungslos empfehlen.
Oh, ich sehe gerade, die machen mein Lieblings Anime haben die ihre auch rausgebracht. Solo-Leveling. Cool. Solo-Leveling. Muss ich mir mal angucken. Das haben sie auch als Spiel rausgebracht. Sitze, ja. Letztes Jahr, 2025.
Tja, dann
muss ich mir nochmal angucken. Weil ich gerade mal so durchgegangen. So, wir gehen jetzt erstmal zu Facts. 2 bis 4 Spieler, ich würde auch sagen 2 bis maximal 3. Ich glaube, 4 ist, also Sweet Spot würde ich da auch eher so bei 2 ist am besten, glaube ich. 25 Minuten, 10 Jahre, ich glaube, das kann man auch schon ab 8 spielen.
Ja, definitiv.
Ja. Schwierigkeit 1,75, ja. Würde es vielleicht sogar noch ein bisschen runternehmen, wenn man solche Spiele öfter spielt. Dann Designer, habe ich ja gerade gesagt. Johan Go, Hope S. Wang und Gary Kim. Und Artist ist David Tosello. Mhm. Genau. Und Publisher ist bei Asmodee erschienen, aber im Engel sonst bei Repos Production rausgekommen.
Genau. Genau. Ist ja Asmodee.
Genau.
Sehr gut. Dann haben wir auch mal wieder eine kleine gespielt von anderthalb
Stunden. Eine kleine, wollte ich gerade sagen. Ich habe auch gerade auf die Uhrzeit geguckt.
Nee, aber waren interessante Titel drin.
Hatte ich auch.
Ich hätte nicht gedacht, dass ich über Cozy Stickerville so lange rede. Ich hätte auch gedacht, das ist eigentlich in 5 Minuten durch. Aber scheinbar kann man dann doch.
Man kann über alles lange reden.
Das ist richtig.
Vor allem, wenn dann noch so jemand kommt, der immer Fragen stellt. Du oder ich. Je nachdem. Ja. Aber wir interviewen uns halt dann einfach gegenseitig.
Ja, ich finde das auch schön. Genau.
Dann sind wir am Ende angekommen. Dann möchte ich mich einmal nochmal bedanken wieder an alle Hörer und Hörerinnen da draußen, die uns jede Woche einschalten oder vielleicht auch jetzt das erste Mal einschalten. Freuen wir uns auch immer. Und natürlich möchte ich auch wieder dran erinnern an unsere WhatsApp-Community-Gruppe. Wenn ihr da reinkommen möchtet, schreibt uns gerne an. Freut uns immer, uns da weiterhin auszutauschen, weil das ist eigentlich immer ein reger Austausch. Was kommt auf den Tisch und so? Da reden wir auch über Spiele, die wir spielen oder die ihr spielt. Fragen können wir beantworten, wenn wir sie schon gespielt haben oder ihr sie schon gespielt haben und wir noch nicht. Das ist auch ganz cool. Deswegen, ja, schaut doch mal vorbei. Und ansonsten freuen wir uns immer über Anregungen und Kommentare eurerseits und eine schöne kleine Bewertung.
Genau. Ja.
Dann
nochmal
danke an dich.
Danke dir. Genau, unterstützt uns sehr, sehr gerne weiterhin. Ne? Jeder Like, jeder Follow beziehungsweise jeder Kommentar und jede Bewertung auf Spotify, Apple Podcasts etc. hilft. Da freuen wir uns auch sehr. Jeder Kommentar wird beantwortet. Genau, ich freue mich auf euch.
Ja, und das bringt uns halt auch immer wieder den Spaß hier wieder. Also wir haben eh immer Spaß, wenn wir hier was machen, ne? Aber es bringt uns natürlich auch Spaß, wenn ihr dran teilhabt. Genau, ne? So wie letzte Woche, ne? Habt ihr ja gesehen. Das war super schön und dementsprechend sowas. Gerne mehr. So, jetzt darfst du noch sagen. Dann sag ich schon mal Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und dann dafür jetzt zum Schluss.
Ich sag auch Tschüss. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag, guten Morgen, guten Abend. Guten Start in die Woche, einen schönen Wochenausklang, schönes Wochenende, Mahlzeit, wann auch immer uns ihr hört.
Das war Brettgespräche, der Brettspiel-Podcast. Danke für eure Zeit und bis zur nächsten Folge. Und lasst uns gern ein Abo da.